Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß und damit ein herzliches Hallo zu Folge 3. Mein Name ist Jan Götze und auch in der dritten Folge bin ich natürlich nicht alleine hier und sitze mit meinem Partner Luca vor den Mikros. Hallo Luca.
Moin zusammen, auch ich bin wieder am Start. Auch in Folge 3 wurde ich noch nicht ausgetauscht, bin ich ganz froh drüber. Glück gehabt.
Hast einen guten Job gemacht bis hierhin und es wird stetig besser. Ich habe dir ja gesagt, Übung macht den Meister, das gilt auch hier. Und vielleicht sollten wir in Zukunft hier sogar so ein Phrasenschwein aufstellen. Und immer wenn solche schlauen Sprüche kommen, egal von wem, dann packen wir hier irgendwie einen Euro in das Phrasenschwein und dann kaufen wir uns am Ende was Schönes.
Ja, können wir uns vielleicht einen von den Autos direkt kaufen, die wir hier fahren, weil so viele Phrasen, wie wir hier raushauen, könnte da einiges zusammenkommen, würde ich jetzt sagen.
Ja, vielleicht führen wir das mal ein. Überlegen wir mal, ne?
Denken wir drüber nach.
Wird aber teuer dann.
Sehr teuer. Mal schauen, ob das Portemonnaie das hergibt.
Ja, jetzt war nur eine Woche Pause, denn wir hatten ja zuletzt die Sonderfolge rausgehauen. Da erstmal vielen Dank für euer Feedback. Hat uns sehr gefreut, dass auch diese Folge gut bei euch angekommen ist. Und so geht's hier Schlag auf Schlag. Also jetzt tatsächlich nur eine Woche Pause, aber in Zukunft müssen wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit einräumen. Weil jede Woche, es ist tatsächlich nicht ganz wenig Arbeit. Also wir bleiben erstmal beim zweiwöchentlichen Rhythmus.
Ja, ist ein bisschen entspannter. Also, ja. Also nicht wirklich entspannt, aber entspannter ist es auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal schauen. Ich denke mal, die eine oder andere Sonderfolge wird es auf Sicht auf jeden Fall nochmal geben. Aber erstmal bleiben wir beim zweiwöchentlichen.
Ja, genau. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteased. Wir hatten in den ersten zwei Folgen jeweils einen V8 am Start. Heute gibt es ein anderes Motorenkonzept, aber sehr speziell. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife starten wir jetzt mit dem Sound. Also Sound ab.
Klingt auf jeden Fall besonders.
Ja.
Ist kein gängiger Motor. Haben wir ja schon in der letzten Folge angeteasert, beziehungsweise nicht in der letzten Folge, es war nicht in der Sonderfolge, aber in der Folge 2 vom F8 haben wir ja schon am Ende gesagt, ist ein besonderes Motorenkonzept. Ich denke mal, das hört man auch ganz gut raus, aber man hört auch ganz gut was anderes raus, Softlimiter.
Ja, und den mögen wir ja besonders gerne, ne? So ein schöner Softlimiter, der hat noch niemandem geschadet.
Nee, ist einfach klasse. Schön.
Ja, also Softlimiter einfach keine schöne Erfindung, so ehrlich muss man sein. Also Softlimiter für alle, die es noch nicht wissen, dass das Auto im Stand nicht hochgedreht werden kann. Hier war es jetzt ungefähr bei 4000 Umdrehungen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Ja, da muss man dann auch immer, wenn man Gas gibt, so ein bisschen vorsichtig sein, damit es halt nicht so komisch klingt und man in den Limiter reingeht. Aber gut, ihr habt den Sound gehört und wahrscheinlich haben auch die meisten von euch den Titel gelesen. Von daher genug mit der Geheimniskrämerei. Es ist heute der Audi RS3 Performance
Edition.
Edition, ja. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. Audi sagt offiziell Performance Edition, so steht es auch in der Pressemitteilung. Ich habe gesagt, und Luca war da zumindest d'accord, wir sagen einfach Audi RS3 Performance.
Ja, ab jetzt auf jeden Fall. Ich dachte nur am Anfang einmal der Vollständigkeit halber.
Damit die Leute wissen, um welches Auto es geht.
Genau, nicht deswegen nur der Performance, ist ja ein komplett anderer Wagen.
Ja, also es ist der Audi RS3 Performance und der basiert auf der vierten Generation des Audi A3, Baucode 8Y. Übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Audi ist es wirklich, also zumindest in meinen Sphären so, nicht so gängig, dass man den Baucode mitsagt.
Ne? Nee. Nicht so, so wie bei BMW, ne?
Genau.
Also auch eigentlich bei BMW auch eher in der älteren Generation. So heutzutage sagt man es auch nicht mehr so oft, finde ich. Ja. Aber früher war ja gerade so in der E-Reihe, hat man ja immer sofort dazu gesagt, bei Audi eigentlich gar nicht, ne?
Mercedes sagt man es auch häufig noch.
Ja.
Sagt man irgendwie 205er, 206er, was auch immer.
Mhm.
Bei Audi, ja, ist es so, also ich wüsste es auch nicht, ich müsste es immer nachgucken.
Nee, in den meisten Fällen zumindest nicht. Bei manchen weiß man es natürlich, aber in den meisten Fällen eher nicht.
Ja. Also, das ist die vierte Generation des A3, eben 8Y genannt. Der wurde 2020 vorgestellt, aber
2022.
Nee, der A3.
Ah, okay, Entschuldigung.
Ja, ja, wir reden ja noch über den A3, aber ich wollte gerade sagen, heute geht es ja gar nicht um den A3, sondern um den RS3.
Gott sei Dank.
So. Und für alle, wir fangen jetzt wirklich ganz vorne an, aber noch ganz kurz will ich das zumindest der Vollständigkeit halber erwähnen. Also bei Audi ist es ja so aufgeteilt, also für alle, die sich wirklich gar nicht auskennen, A-Modelle, Basismodelle, S-Modelle sind die sportlichen Modelle, die aber gefühlt kaum jemand kauft.
Mhm.
Und RS-Modelle ist dann so, dass das Top-Modell, wenn man wirklich sportlich fahren will.
Rennsport halt.
Genau, richtig, Rennsport. Genau. So, und heute geht es also um den RS3 der dritten Generation, denn vom ersten A3 gab es keinen RS3. Und der RS3, der wurde 2021 präsentiert und der RS3 Performance, jetzt wird es nämlich kompliziert, der wurde Ende 2022 präsentiert. Gehst du da mit?
Da gehe ich jetzt mit.
Ja. Okay, sind wir uns einig.
Ja, jetzt, ich wusste nicht, dass du so weit ausholst.
Ja, okay, aber, ich wollte noch mal ganz vorne anfangen für die Leute.
Wann wurde denn der erste A3 vorgestellt?
Oha, kleinen Moment.
Nein, Spaß. So weit vorne brauchen wir jetzt nicht starten, glaube ich. Das ufert ein bisschen aus.
So, und der RS3 Performance ist ein Sondermodell und das ist wirklich ziemlich, ziemlich selten, ne?
Mhm, gibt gerade mal 300 Exemplare. Die 300 hat auch einen Grund, da gehen wir aber erst ein bisschen später drauf ein, wenn wir nicht schon alles vorwegnehmen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wichtig ist noch, die 300 Exemplare nur für Europa, also es ist ein Europa-Only-Modell gewesen. Und um nochmal hervorzuheben, wie selten oder exklusiv dieses Auto ist, der R8 GT, also das Topmodell vom R8, der letzte R8, der ist ja gerade erst auf den Markt gekommen und von dem gibt es ja 333.
Mhm.
Also dieser RS3 Performance seltener als das Topmodell vom R8. Und ich habe auch noch mal ein bisschen tiefer gegraben, wie viele von diesen 300 Autos denn dann für Deutschland waren, denn das finde ich immer spannend. Klar kann man jetzt sagen, 300 Autos für Europa, habe ich schon mal eine Grundinfo. Aber tatsächlich 150 von diesen 300, also die Hälfte, für Deutschland. Und das auch noch mal aufgeteilt, denn, das sagen wir jetzt auch schon, es gibt den RS3 in zwei Karosserieformen, ne?
Mhm. Einmal als Sportback, so quasi der normale Kompakte, so Golfklasse-mäßig. Und dann gibt es noch mal die Limo.
Genau. Und der Sportback, der ist deutlich häufiger gebaut worden beim RS3 Performance, nämlich 100 Sportback für Deutschland und 50 Limousinen. Wie das auf die Europaverteilung aussieht, da muss ich leider passen. Das konnte ich nicht herausfinden. Aber immerhin, Deutschland 2/3, 1/3 die Verteilung zugunsten des Sportback. Der ist also deutlich beliebter gewesen.
Mhm. Und wie geht's dir? Was würdest du sagen? Welchen findest du schöner?
Tatsächlich den Sportback.
Ja, ich auch. Obwohl er häufiger ist, aber es ist auch irgendwie die bessere Wahl, finde ich. Also ich finde ihn deutlich attraktiver.
Ja, geht mir auch so. Limo sieht jetzt nicht schlecht aus, aber ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, finde ich den Sportback irgendwie ein bisschen flüssiger.
Nee, genau. Also sieht nicht schlecht aus, die Limo, aber im direkten Vergleich ist der Sportback einfach irgendwie schöner.
Genau. Und jetzt müssen wir noch sagen, dass dieses Auto, also dieser RS3 Performance, unserem guten Kumpel Philipp gehört. Also an dieser Stelle erstmal liebe Grüße, Philipp. Dickes Dankeschön von uns, das haben wir dir ja auch schon vor Ort gesagt. Also für uns ist das immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass uns jemand sein Auto so zur Verfügung stellt, uns einfach damit fahren lässt. Dafür auf jeden Fall Dankeschön für das Vertrauen und das Bereitstellen des Autos. Und ihr seid es ja schon aus den ersten zwei Folgen gewohnt gewesen, hoffe ich zumindest. Wir lassen hier auch gerne dann, wenn sie mögen, die Besitzer auch zu Wort kommen. Dann hat man schon mal so eine Grundeinschätzung vom Besitzer und dann können wir nämlich einfach darauf eingehen, wie uns das selber so gefallen hat, ob uns das ähnlich gegangen ist. Von daher würde ich sagen, Sprachnachrichten ab.
Hallo Philipp, mein Bester. Hier kommen die Fragen zu deinem Audi RS3 Performance. Los geht's mit der ersten Frage. Wie lange hast du das Auto und wie viele Kilometer bist du so ungefähr in der Zeit damit gefahren?
Jo, moin ihr beiden. Ich habe das Auto jetzt relativ genau ein Jahr und bin in dem einen Jahr mit dem Wagen 3000 Kilometer circa gefahren.
Was gefällt dir besonders gut am RS3 Performance?
Besonders gut gefällt mir an dem Wagen der Fünfzylinder, der einfach eine Ikone von Audi ist. Und ich finde, dem Ruf auch gerecht wird, einen schönen Klang hat, eine schöne Laufkultur und schöne Leistungsentfaltung hat. Und was mir auch gut gefällt, ist dieses Gesamtpaket, dass es ein Kompaktsportwagen ist. Das Auto, denke ich, nicht allzu auffällig aussieht, vor allem für Leute, die jetzt mit Autos nicht so viel zu tun haben. Und trotzdem aber ein sehr schnelles Auto ist, extrem schnell beschleunigt, 300 km/h Höchstgeschwindigkeit hat, was viele rein optisch, denke ich, nicht erwarten würden.
Gibt es auch etwas, das sich an dem Auto stört? Wenn ja, dann ist jetzt die Gelegenheit, das hier rauszuhauen.
Nicht so gut gefällt mir zum einen der Klang. Der ist natürlich schon noch gut, aber auch wenn man mal ältere RS3 ohne OPF gehört hat, nicht mehr so laut. Also ja, da müsste man eigentlich fast ein bisschen nachhelfen. Ist natürlich dem OPF geschuldet, den jetzt fast jeder Wagen hat. Aber denkt man, hat auch hier oder da schon mal Autos gehört, die trotz OPF noch ziemlich gut klingen. Ich finde, da wäre hier noch ein bisschen mehr drin. Und was mir bei dem Auto nervt, ist, wenn er noch kalt ist oder auch so, lässt er die Kupplung gefühlt ziemlich lange und ziemlich oft schleifen. Also wenn man rückwärts aus einer Einfahrt rausfährt oder zu Hause wegfährt, ist gefühlt bei 30 km/h die Kupplung noch am Schleifen und ja, fühlt sich einfach unnatürlich an. Das finde ich nicht so dolle.
Ja, also ich finde es immer schön zu hören, okay, Philipp, muss man jetzt dazu sagen, ist jetzt noch nicht so ganz, ganz viel mit seinem Auto gefahren. In einem Jahr 3000 Kilometer ist so, ja, okay. Aber es ist auch schön zu hören, dass er zumindest so ehrlich ist und auch sagt, was ihm jetzt nicht so gut gefällt. Und wie uns das gegangen ist, das hört ihr dann im Fahrenkapitel. Jetzt geht es erstmal um das Design.
Design.
Also, A3, aktuelle Generation. Diese Generation hat wahrscheinlich jeder oder die meisten von euch zumindest schon mal gesehen. Und jetzt stellt ihr euch einfach einen A3 vor, der übelst aufgepumpt ist, so auf Anabolika.
Ja, genau. Ja, so hätte ich es auch beschrieben.
Also du hast wirklich eine mega breite Front, komplett geschwärzten Single-Frame-Kühlergrill. Das ist ja so das Stilmittel von Audi, also riesiger Kühlergrill. All black.
Wirkt richtig bullig von vorne, ne?
Ja. Ja. Und das können wir an dieser Stelle, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Wir sind dann ja jeweils auch noch ein anderes Auto gefahren, sodass der eine mal hinter dem anderen gefahren ist. Im Rückspiegel sieht das Ding wirklich ultra brutal aus. Mhm. Also wirklich, ich habe im Rückspiegel gedacht, krass, also das Überholprestige von so einem, es ist ja am Ende des Tages, ist es immer noch ein kompaktes Auto, ne? Es ist ein Kompaktsportler. Mhm. Aber das Überholprestige, das ist wild.
Ja. Aber ich muss auch sagen, es ist tatsächlich auch meine Lieblingsseite von dem, um das schon mal vorwegzunehmen. Also wirklich so direkt von vorne, so die Front, das kommt schon wirklich echt gut. Also wirkt schon wirklich brachial.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, riesiger Single-Frame-Kühlergrill, alles schwarz, so Wabenoptik. Audi-Ringe auch geschwärzt. Dann hat man links und rechts echt riesige Lufteinlässe, die logischerweise der normale A3 eben auch in dieser Form nicht hat. Und dieses typische Audi RS-Stilmittel unterhalb der Haube nochmal so angedeutet, diese drei Luftschlitze. Mhm. Da sagen sie ja immer, sie sind ja immer sehr stolz auf ihre Heritage. Dann sagen sie ja hier vom Sportquattro und so, genauso wie die ausgestellten Backen. Mhm. Was meinst du, wie oft ich das schon gehört habe von den Designern? Ja, und hier haben wir uns beim A4 gedacht, das ist auch vom Sportquattro inspiriert. Und denkst dir so, da muss ich aber sehr viel Fantasie haben.
Ja, so. Das stimmt. Ja.
In diesem Fall tatsächlich, also diese Luftschlitze unterhalb der Haube, das kann man schon durchgehen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und in dem Fall ist es ja relativ dezent. Also bei manchen anderen Modellen ist es ja ein bisschen prägnanter, bei dem ist es relativ dezent. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Detail. Also mir gefällt das gut, vor allem, weil auch die Linien von der Haube, die gehen ja so quasi in das rein. Also diese kleinen Stege sind ja genau am Ende von der Linie von der Haube. Das ist irgendwie, finde ich, schön durchdacht. Also gut gemacht.
Ja, also ich muss dazu sagen, das ist einfach ein sehr gelungenes Design. Scheinwerfer in diesem Fall, die sind Matrix-LED serienmäßig beim Performance. Und das sind relativ scharf gezeichnete Scheinwerfer, die unten noch so einen LED-Zacken haben auf jeder Seite. Grundsätzlich die Scheinwerferform, die gibt es so auch beim A3, wenn man eben dann die Matrix-LED-Scheinwerfer bestellt. Aber beim Performance gibt es ja noch eine Besonderheit in der Lichtanimation. Mhm. Ne?
Die den Wagen ja so ein bisschen ausmacht. Oder was heißt die den Wagen ausmacht, ist übertrieben. Aber die es ja wirklich nur exklusiv für den Wagen gibt. Und das, finde ich, ist echt cool gemacht. Also ich bin sowieso Fan von so ein bisschen so Lichtspielereien, finde ich eigentlich immer ganz cool. Außer diese Wischblinker oder wie heißen die noch?
Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe mir gerade überlegt. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, findest du irgendwie Spielerei, findest du überflüssig, weil genau, ich erinnere mich daran, du sagst immer Wischblinker, kompletter Quatsch und so, gefällt dir gar nicht.
Die finde ich auch nach wie vor kacke, diese dynamischen Dinger. Das mag ich nicht. Aber solche Spielereien beim Öffnen oder so finde ich ganz cool. Also okay. Das gefällt mir ganz gut, vor allem in dem Fall, ist da ja wirklich so eine Botschaft hinter, sag ich mal. Also wirklich dieses, das ist ja so ein Zielflaggendesign am Anfang, was erstmal startet. Und dann kommt ja in diesem Feld, wo normalerweise beim normalen ja erst 3 steht. Mhm. Bei dem übrigens auch, um schon mal vorwegzunehmen, wenn du es abschließt. Aber beim Aufschließen kommt da die 300.
Also auf der Fahrerseite.
Genau, ne? Auf der Fahrerseite kommt die 3, dann die 0, dann die 0. Und dann kommt wieder dieses Zielflaggendesign, was auch so ein bisschen sich bewegt quasi. Also so ein bisschen schimmert. Und das, ich finde das cool, ich finde das eine ganz coole Spielerei, weil es ist nicht zu viel, ist jetzt nicht so komplett übertrieben, dass da so ein kompletter Zirkus da quasi abgefeuert wird, sondern einfach so diese 300 und ich weiß nicht, ich mag's.
Ja, mir gefällt's auch. Also ich bin sowieso ja ein Freund von so kleinen Details. Das hat eben in diesem Fall nur der Performance, hat diese 300 da. Und das zeigt eben, dass man so sich Gedanken gemacht hat. Und jetzt nicht gesagt, okay, wir machen eine besondere Farbe und irgendwie Felgen fertig, sondern die Ingenieure haben sich gedacht, okay, wir haben eben diese 15 LED-Segmente pro Seite und da kann man ja ein bisschen mit spielen. Und ich glaube, wollen wir es jetzt sagen, wir wollen ja auch nicht hier die ewigen Cliffhanger aufbauen, diese 300, das ist halt eine doppelte Anspielung, ne? Also einmal Limitierung und Topspeed.
Ja, genau. Und die Limitierung ist ja wegen des Topspeeds.
Genau. Also von daher hat man da eben diese 300, das finde ich schön. Und übrigens, falls ihr euch fragt, während der Fahrt ist dann auf beiden Seiten dieses Zielflaggendesign als Tagfahr-LED zu sehen. Also mir gefällt das ebenfalls gut. Sind wir uns einig? So schön.
Schau an.
Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie der RS3 von Philipp aussieht, den wir gefahren sind, dann schaut natürlich parallel jetzt schon mal bei Instagram rein. Achtung, Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da findet ihr uns. Ich hoffe natürlich für euch oder wir hoffen für euch, dass ihr den Kanal natürlich abonniert habt. Ansonsten bitte nachholen, denn da gibt es nicht nur eben die Bilder und Videos zu den aktuellen Fahrzeugen, sondern wir werden auch immer mal wieder so ein bisschen was zeigen, was so hinter den Kulissen passiert. Also ich glaube, Eigenwerbung stinkt zwar, aber es lohnt sich dazu
vor allem. Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ihr jetzt diese Bilder aufgemacht habt, dann werdet ihr auch sehen, dass das ein farbenfrohes Auto ist. Das ist mir nämlich aufgefallen. Erstes Auto war bei uns schwarz, zweites Silber. Also ist jetzt noch nicht so, farbenfroh ist jetzt noch nicht so am Start. Nicht
ganz, nee.
Jetzt haben wir ein Auto, das ist blau, aber nicht irgendein Blau.
Nee, genau. Sondern in Nogaro-Blau. Vielleicht wissen es einige von euch, woher man die Farbe eigentlich ursprünglich kennt oder wo sie das erste Mal aufgetaucht ist, soweit ich weiß, ist es das erste Mal gewesen. Es war ja damals eine Farbe, die es ausschließlich für den legendären RS2 gab. Von da haben sie die übernommen, würde ich sagen.
Das ist korrekt, das ist auch mein Kenntnisstand. Und bei Audi gab es ja immer mal wieder auch Sondermodelle, die auch Nogaro im Namen hatten oder die eben diese Farbe dann getragen haben, beim RS6 zum Beispiel unter anderem. Und den RS3 Performance gab es eben auch in Nogaro Blau, so. In Deutschland gab es noch zwei andere Farben, Pfeilgrau und Daytona-Grau.
Und wie wir jetzt rausgefunden haben, gibt es für andere Märkte, weil eigentlich waren wir der Meinung, es gibt 5 Farben für den RS3 Performance Edition.
In der Pressemitteilung
von Audi. Genau, richtig. Aber wir haben von Philipp erfahren, dass 2 Farben, nämlich Sebring-Schwarz und Gletscher-Weiß, bei anderen Märkten verfügbar waren, aber in Deutschland nicht. Korrekt. In Deutschland sind also alle RS3 Performance Edition Nogaro Blau oder in den 2 Grautönen. Aber es gibt keine schwarzen oder weißen.
Ja.
Haben sich gedacht, diese verrückten Farben, die bewahren sie sich für die anderen Länder.
Das kriegen nur die anderen Märkte.
Genau. Schwarz und weiß würde in Deutschland nicht ankommen einfach.
Ich muss aber sagen, also von diesen 5 Farben, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde Nogaro Blau mit Abstand am besten.
Ja.
Also die Grautöne, die sind jetzt nicht schlecht, aber eben ja auch nicht so special. Und diese Nogaro-Blauton, warum habe ich so einen Sprachfehler bei Nogaro-Blau? Ja,
scheint ein schwieriges Wort zu sein.
Scheinbar, auf jeden Fall. Sollte ich nicht mehr so häufig sagen.
Ja.
Nogaro-Blau gibt es eben für den Performance so exklusiv, finde ich geil. Gut, dass sie das gemacht haben. Und die Farbe passt ja auch noch zur Bremse. Denn der RS3 Performance, der hat serienmäßig die Keramikbremse verbaut. Blaue Sättel eben entsprechend. Ziemlich große Bremse und da hat man dann eben schön den Kontrast Außenblau, Bremssättelblau. Und man muss auch noch sagen, Philipp, da nehme ich jetzt schon was vorweg, aber Philipp hat noch so eine kleine, klitzekleine, ist wirklich eine Kleinigkeit, klitzekleine Modifikation vorgenommen. Denn er hat die RS-Embleme vorne und hinten, die sind eigentlich rot, hat er blau gemacht.
Mhm. Finde ich ein richtig geiles Detail. Also da gehen jetzt Props raus, hast du echt gut gemacht.
Ja,
gefällt mir auch. Also gerade im Grill vorne, ich finde, hinten fällt es jetzt nicht so extrem auf, weil es ja auch auf dem blauen Hintergrund ist. Dadurch sticht es nicht so ins Auge. Aber vorne im Grill kommt das richtig gut, finde ich.
Ja, das passt auf jeden Fall super. Ist halt ein schönes, stimmiges Farbkonzept. Und weil wir gerade schon bei der Bremse waren, müssen wir natürlich auch noch über die Felgen sprechen. Die Felgen auch exklusiv für den Performance. So Kreuzspeichendesign gibt es so nicht für den normalen RS3. Und das Krasse ist, und da muss man wirklich mal drauf achten, zieht euch da auch gerne mal die Bilder ganz genau rein, vorne breitere Felgen, die deutlich konkaver sind als hinten.
Super ungewöhnlich, ne?
Wollte ich gerade sagen.
Kennt man so gar nicht.
Das gibt's ja eigentlich fast nie.
Ja.
Und beim RS3 eben vorne deutlich breiter.
Ich habe auch mal drüber nachgedacht, fällt dir irgendein anderes Auto ein, was das so hat?
Nee, also aus dem Bauch heraus hätte ich immer gesagt, ja, die alten RS3 auch.
Ja,
so,
klar. Ja.
Also erster RS3 war damals, glaube ich, mit eins der ersten Fahrzeuge, vielleicht auch das erste, wo mir das aufgefallen ist. Aber gefühlt auch nicht so extrem vom Look her. Und diese Kreuzspeichenfelge vom Performance, die betont das auch noch mal mehr als die normale Felge.
Ja, aber leider, finde ich, tut das nicht gerade der hinteren Felge gut. Die stinkt schon ganz schön ab gegen die vordere, finde ich so.
Ja.
Sieht schon hinten echt sehr platt einfach aus.
Mich erinnert das so ein bisschen, also jetzt no front hier an irgendwen, mich erinnert das so ein bisschen an jemanden, der übelst Brust trainiert, aber Beine gar nicht.
Ja,
so guter sieht Vergleich, das ein bisschen aus. So, ne? Denkst du oben, ui, ja, krass. Und dann Maschine, guckst du runter und denkst, ach, oh, da unten, vergessen.
Ohne. So. Ja, das stimmt schon.
Wir haben auch Dimensionen, ne? Willst du die mal vortragen hier?
Ja, klar. Also vorne haben wir eine 9J-Felge in 19 Zoll. Dort sind dann 265 30er Reifen drauf montiert. Und hinten haben wir eine 8J-Felge, was schon echt relativ mau ist, finde ich. Muss man wirklich sagen, für so ein Performance-Auto. Mit 245 35er Reifen montiert.
Ja.
In unserem Fall waren da Pirelli P0 drauf.
Mhm.
Wie wir jetzt aber erfahren haben, gibt's. Ich dachte erst, es gibt die Option, dass man auch den Trofeo R nehmen kann.
Also einen richtigen Semislick.
Ja, genau, einen richtigen Semislick. Aber scheinbar kriegt man den zweiten Radsatz, also mit der gleichen Felge oder der identischen Felge, nochmal mit Trofeo R einfach dazu.
Ja, das hat uns Philipp so zumindest gesagt. Bei ihm war das so. Und das finde ich schon krass, weil aus der Pressemitteilung, genau wie du sagst, geht das auch nicht so hervor. Nee. Da steht halt, man kann wählen. Aber Philipp sagt, er hat den zweiten Radsatz kostenlos mitgeliefert bekommen. Und wenn man sich überlegt, ein Komplett-Radsatz, allein schon die Felgen, aber dann noch mit Trofeo R, das ist kein günstiges Goodie.
Nö, das ist schon eine Menge Geld. Also, finde ich echt cool.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz noch einmal auf die vordere Felge eingehen, denn dadurch, dass die eben so breit ist, sieht man auch, wie stark vorne die Kotflügel ausgestellt sind. Und hinter den Rädern ist so auch noch so ein richtiger Auslass. Das sieht, finde ich, richtig geil aus.
Finde ich auch ein geiles Detail. Ist aber fake, glaube ich, ne?
Ja.
Hast du richtig gesehen?
Ja, ja, komm.
Ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber es ist ein richtig geiles Detail. Sieht echt gut aus, gerade so von schräg hinten. Das gefällt mir auch richtig gut. Wäre natürlich ein bisschen schöner, wenn es einfach auch eine Funktion hätte. Weil an sich, also ich jetzt als Laie, stelle es mir halt nicht so kompliziert vor, das einfach offen zu haben.
Mhm.
Wahrscheinlich wird es irgendwo in der Produktion wieder ein paar Cent mehr gekostet haben. Deswegen wurde es gelassen, wie auch immer. Aber wäre schön, wenn es auch offen wäre und man vielleicht den Reifen da noch sehen würde oder wie auch immer. Oder so ein Gitter nur wäre.
Ja.
Wäre, glaube ich,
ja,
noch. Stimmt. Das wäre nochmal so das i-Tüpfelchen.
Also ich sag mal so, was ich schön gefunden hätte, wäre, wenn die hinteren Radhäuser auch breit ausgestellt gewesen wären.
Ja, das sowieso, ja. Weil das stinkt halt, wie eben schon gesagt, ein bisschen dagegen ab.
Das erinnert mich wiederum, jetzt kommt kein Trainingsvergleich.
Okay.
Das erinnert mich wiederum an den C63 Coupé 204er, ne?
Ja.
Weil der hat das auch vorne schön massiv, stehst du davor und denkst, ui.
Mhm.
Und dann gehst du nach hinten und denkst, oh, was war denn hier los? Vergessen? Also
ja.
Habt ihr gesehen, dass der hinten auch Räder hat? So, die müssten auch ein bisschen breiter ausgestellt
werden. Ist aber beim C63 danach ja weiterhin so gewesen, nur nicht mehr beim Coupé.
Genau.
Bei der Limo war ja auch vorne, also beim 205 und auch beim 206 jetzt.
Ja.
Ist ja auch vorne richtig breit und hinten, ja gut, Seitenteil haben wir jetzt vergessen.
Aber beim 205er Coupé haben sie es ja mal
geschafft. Ja, der sieht richtig stämmig aus. Da haben sie es mega geil gemacht. Ich verstehe nicht, warum sie es bei der Limo dann irgendwie nicht. Vielleicht wegen der Tür, wie auch immer. Wahrscheinlich. Aber es ist schade, dass das vergessen wurde. Aber nochmal eben ganz kurz zurück zur Felge. Wie findest du denn die Felge?
Ich finde, die sieht richtig geil aus.
Ja?
Ja. Das ist ja so ein Titan-Look auch, ne? Also so ein grauer, so eine Kreuzspeiche halt in Titan-Grau. Ich finde, die sieht wirklich richtig gut aus.
Hm. Da sind wir uns mal nicht einig.
Gefällt dir nicht,
oder was? Also ich finde die Farbe gut, aber die Form der Felge gefällt mir nicht. Ich finde, rein für mein Auge sieht das aus, als wenn die Felge älter ist als das Auto. Ich weiß nicht, warum,
aber das ist auch bewusst so gemacht. Das
ist halt mag sein, aber
BBS-Look soll das sein,
ja,
von früher, Rennwagen halt.
Ja, mit Sicherheit.
Aber dem soll das nachempfunden sein.
Kann sein, aber ich finde, es passt nicht so. Also nee,
findest du die normale Felge besser
für
eine RS3? Echt?
Mhm. Hm. Nee. Finde ich tatsächlich schon. Also ich finde die nicht so, es ist jetzt nicht, dass ich die potnässlich finde. Ne? Davon ist sie weit entfernt. Gibt deutlich schlimmere Felgen. Aber ich finde sie nicht so passend. Also mir gefällt sie nicht so gut.
Dann sind wir uns mal nicht einig.
Ja.
Kommen wir nicht zusammen hier.
Nee, ja, merkt ihr schon.
An dieser Stelle.
Ja, gut, ich gehe dann auch.
Gut, also gehen wir jetzt weiter über die nicht ausgestellten hinteren Kotflügel ans Heck ran. Das ist relativ unspektakulär, verglichen mit der Front, finde ich zumindest. Das Besondere ist die Abgasanlage, ovale Endrohre. Das ist ja das Erkennungsmerkmal der RS-Modelle, haben ja eigentlich alle. In diesem Fall in schwarz. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht. ganz so viel zum Heck gibt es jetzt nicht zu sagen, ne?
Nö, das nicht. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Also direkt von hinten sieht eigentlich ganz schick aus. Ich mag auch die Rückleuchten einfach von dem A3 gerne. Ja, diese auch, sage ich mal, wieder so Fake-Luftauslässe hinten an der Heckschuhstange sind schon relativ prägnant. Mhm. Sehen aber gut aus, sind jetzt nicht komplett übertrieben, finde ich. Aber ich stelle mir das Heck immer vor, wenn das auch so breit wäre wie vorne, ich glaube, dann würde das richtig gut kommen.
Ja, allerdings. Also da sind wir uns dann wieder einig.
Na, siehst du.
Was man besser machen könnte.
Ja, genau.
Okay, und dann müssen wir noch sagen, das wird jetzt vielleicht dem ganz geschulten Audi-Fan auch aufgefallen sein, Philips-Exemplar, das ist nicht mehr ganz 100%ig serienmäßig. Ich würde dazu sagen, wie man heute so schön sagt, OEM Plus.
Mhm. Ein bisschen verfeinert.
Ja, aber vorsichtig und stilvoll, wie ich finde. Zum einen haben wir ein anderes Fahrwerk drin, ne?
Genau, zwar ein KW-Gewindefahrwerk mit DDC. Da haben wir jetzt rausgefunden, beziehungsweise hat uns Philipp gesagt, dass er vorne 40 mm tiefer kommen kann. Das ist das Maximum, was man da einstellen kann. Und hinten 45 mm. So ganz genau, auf welche Höhe er ihn geschraubt hat, weiß er jetzt nicht. Aber ich muss sagen,
hat schrauben lassen.
Hat schrauben lassen, so. Oder so, genau.
Sorry, Philipp.
Ja. Aber ich muss sagen, die Tiefe gefällt mir richtig gut. Also das steht dem Wagen wirklich sehr, sehr gut. Das macht den insgesamt nochmal so ein klein bisschen länger und irgendwie es steht einfach sehr gut da. Also es passt einfach wirklich.
Ja, bin ich 100% bei dir. Also genau das, was wir ja auch jetzt in der letzten Folge beim Tributo zum Beispiel bemängelt haben, dass viele moderne Autos einfach nicht gut im Rathaus stehen, also die Räder nicht gut im Rathaus stehen. Das ist beim RS3, finde ich, serienmäßig nicht so extrem. Aber man sieht eben, mit ein bisschen was kann man da ganz viel machen. Mhm. Und jetzt steht er nämlich wirklich extrem gut da. Hinten hat er auch noch Spurplatten. Dezent, nicht viel, aber so, dass auch hinten eben das Rad, so gut es geht, in diesem Rathaus stehen kann. Und so steht das Auto wirklich stimmig da. Und jetzt können wir es nämlich auch noch mal sagen, dadurch, dass der Wagen auch noch einen Tacken tiefer ist, kommt er eben noch böser im Rückspiegel. Ne? Ja. Das ist wirklich so, wenn das Ding ankommt, du würdest nicht erkennen, also so geht es mir zumindest, auf den ersten Blick, dass das ein kompaktes Auto ist. Wenn der von hinten angefeuert kommt, also egal in welchem Auto ich da unterwegs wäre, da würde ich auf jeden Fall erstmal die linke Spur provisorisch freimachen. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles Wichtige zum Design. Oder hast du noch was?
Wäre vielleicht schön, wenn du die Farbe nochmal erwähnen würdest. Vielleicht kriegst du es jetzt hin.
Achtung, ich konzentriere mich. Nogaro Blau.
Ach, siehste. Guck mal. Ja. Easy. Beim 10. Versuch.
Zack, zack.
Ohne Verhaspler. So ja, top. Siehste, nee, dann können wir das Kapitel abschließen, finde ich.
Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein.
Innenraum.
Und ich muss jetzt kurz einmal was loswerden, denn für mich ist das eher ein komisches Feeling, da einzusteigen, denn das wisst ihr wahrscheinlich nicht, also du weißt es logischerweise. Mhm. Ich fahre ja einen Audi A3 dieser Baureihe. Das heißt, grundsätzlich vom ganzen Layout her fühlt sich halt alles gewohnt an. Man denkt sich, ja, kenne ich. Nur alles im Detail, das kann ich jetzt schon sagen, halt viel geiler. So, aber man denkt trotzdem im ersten Moment, oh, das ist ja wie bei meinem Auto. Außer, dass es halt, wie gesagt,
kommt mir erstmal vertraut vor und dann denkt man doch, was ist das denn hier?
Genau, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Ach, hier habe ich auch wieder was anderes. Und ich muss sagen, also das absolute Highlight, ich hau's einfach direkt raus, sind für mich die Sitze.
Ja, die machen echt den Innenraum aus, ne?
Also, das ist so krass. Also exklusiv auch für den RS3 Performance gibt es Schalensitze mit blauer Wabensteppung. Und also die kannst du auch nicht für den normalen RS3 bestellen. Vielleicht mit dem Facelift, das weiß man noch nicht. Das Facelift steht ja quasi vor der Tür. Mhm. Das müssen wir dann sehen. Aber für den normalen RS3 bis hierhin gab es diese Schalensitze nicht. Und die sind wirklich, also erstmal sehen die ultra geil aus. Also wir sind, glaube ich, auch beide einfach Freunde von Schalensitzen.
Ja, absolut. So.
In dem Fall die Rückschale komplett aus Carbon, mattes Carbon. Ultra geil.
Ja, gerade wenn man so von schräg hinten so reinguckt, das sieht so geil aus.
Da würde auch hinten mitfahren Spaß machen, allein weil man den ganzen Tag auf die Sitze guckt. Ja. Ne? So, und dann sind die natürlich, ich finde, also ich sage natürlich, weil das in meiner Wahrnehmung so ist, Schalensitze gehören für mich manuell verstellt.
Mhm.
Also Schalensitze irgendwie mit elektrischer Verstellung, das finde ich immer irgendwie so ein Widerspruch in sich.
Ja, das ist irgendwie Quatsch, das macht keinen Sinn.
Genau, also diese werden manuell verstellt und die passen halt auch richtig gut. Also man sitzt da drin und man hat sofort, und ich kann das ja nun wirklich beurteilen, man hat sofort ein viel sportlicheres Feeling als auf den normalen Standardsitzen vom A3.
Und trotzdem sind sie extrem bequem.
Richtig. Ja. Und es sind auch wirklich, also es sind auch wirklich Schalensitze, weil es gibt so ein, zwei Hersteller, ich nenne jetzt mal bewusst noch keine Namen, vielleicht, wenn wir so ein Auto dann mal fahren, dann werde ich es hier droppen. die sagen Schalensitze zu gewissen Sitzen, wo ich sage, also Sportsitze ist schon gewagt. So, in diesem Fall sind es wirklich Schalen. Schalen, die sind für mich so, dass man halt an der Seite auch hohe Seitenwangen hat. Mhm. Natürlich ist das vielleicht für den Einstieg nicht maximal komfortabel. Aber wenn du dann drin sitzt, dann hast du halt auch das Gefühl, du sitzt richtig gut drin. Von daher, also Sitze für mich 10 von 10.
Ja, absolut.
Und es passt eben auch da, jetzt sind wir wieder bei der Außenfarbe, Nogaro Blau. Hast du gemerkt, ne?
Schon wieder.
Ohne.
Top.
Ich konzentriere mich hier übelste Sorte.
Das ist echt mega.
Ja, also da passt dann natürlich auch wieder die Farbe, weil diese blauen Akzente hat der RS3 Performance immer. Und das sind nicht die einzigen blauen Akzente. Er hat auch noch blaue Sicherheitsgurte. Finde ich auch ein cooles Detail. Ich bin auch ein Freund von farbigen Gurten, so wenn es halt passt zum Gesamtkonzept.
Vor allem finde ich halt auch geil, dass wirklich der Farbton auch genau getroffen wurde.
Ja.
Manchmal hat man das ja so, dass es irgendwie dann so einen Akzentton gibt und der dann außen anders aussieht als innen zum Beispiel. Mhm. Das finde ich, das triggert mich immer so richtig. Irgendwie. Und so in dem Fall ist wirklich exakt der Blauton und das sieht dadurch halt einfach richtig gut aus.
Ja.
Ansonsten ja noch die 12 Uhr Markierung am Lenkrad, auch noch in Blau.
Dazu muss man sagen, auch komplettes Alcantara-Lenkrad.
Ja, mega. Bin ich sowieso,
mega.
Ja, da bin ich ein Riesenfan von. Also Alcantara-Lenkrad macht gleich das ganze Auto direkt nochmal deutlich sportlicher. Ja. Egal, welches Auto nur Alcantara-Lenkrad reinklatscht, das ist direkt übel sportlich, sofort.
Ja, finde ich auch. In diesem Fall, das ist Audi typisch, unten abgeflacht. Also unten abgeflacht, sonst rund. Blaue 12-Uhr-Markierung hast du gerade schon gesagt, bevor ich dich unterbrochen habe. Und was jetzt in diesem Lenkrad noch speziell ist, es hat eben, das kann ich jetzt sagen, es hat einen RS-Knopf. Den hat der normale logischerweise nicht, weil es halt kein RS ist. Aber das sind so die Unterschiede. Ein abgeflachtes Lederlenkrad kriegt man auch für einen normalen A3, aber Alcantara-Lenkrad eben nicht. Und erst recht nicht mit blauer Naht und blauer 12-Uhr-Markierung. Also man merkt, das ist alles wirklich optisch super aufeinander abgestimmt. Ne?
Ja, sieht richtig stimmig aus.
Ja, finde ich auch. Ansonsten Zierleisten, mattes Carbon, das passt dann wiederum gut zu der Rücklehne vom, von den Schalensitzen. Und man hat eben vor dem Beifahrer so eine Plakette, wo eben zumindest draufsteht One of 300.
Leider nicht durchnummeriert, aber trotzdem schönes Detail.
Es ist cool, genau. I-Tüpfelchen, wenn wir jetzt da wieder wären, wäre natürlich, wenn die Autos durchnummeriert wären. Na, noch schöner, ne?
Ja. Ja. Man kann nicht alles haben.
Ist trotzdem cool und wie gesagt, 300 Autos in ganz Europa ist schon wirklich ziemlich special.
Ja, sehr exklusiv.
Dann gab es noch eine interessante Info. In Deutschland konnte man gar keine Sonderausstattung wählen. Also grundsätzlich von der Ausstattung her waren alle RS3 Performance gleich. Man konnte eben wählen, ob man Sportback oder Limo haben möchte und welche Farbe. Das hat uns auch zum Beispiel Philipp erklärt. Und bei den Preisen, da hat Audi noch so ein bisschen gemogelt. Das lösen wir dann aber erst im späteren Part des Podcasts auf. Nur an dieser Stelle natürlich, bevor wir jetzt auf Sonderausstattung eingehen, die es so gesehen nicht gab, weil eben alle gleich waren, wollte ich das hier zumindest schon mal droppen.
Ja, im Prinzip war ja von Haus aus dann schon voll, sag ich mal.
Genau, ja. Oh. Und ich muss ja sagen, ich breche da eine Lanze für Audi. Ich mag ja wirklich die Innenraumanmutung von so einem Audi. Also nochmal, das ist ein kompaktes Auto, das ist Golfklasse. Ja, logisch, ist ein bisschen teurer, ist alles höherwertig. Aber diese Innenraumanmutung in diesem Auto, die Materialauswahl, die Verarbeitung, die finde ich echt stark.
Ja, und vor allem, man muss es ja im Prinzip, du hast es ja gerade schon erwähnt, man muss es ja eigentlich mit so einem Golf 8 vergleichen.
Ja.
Und wenn ich mir wirklich das Interieur von einem Golf 8 dagegen angucke, also auch wenn ich jetzt einen normalen A3 nehmen würde dagegen, also da stinkt der Golf 8 schon ganz schön ab.
Ja.
Also ist auch nicht knapp. Das ist schon wirklich ein Riesenunterschied, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und sie haben halt sehr schöne Details, zum Beispiel der Bildschirm vom Infotainment. Das ist 10,1 Zoll, ist jetzt nicht riesig, finde ich aber absolut ausreichend. Mhm. Und der ist eben in das Armaturenbrett eingelassen und steht nicht oben drauf. Auch das ist natürlich Geschmackssache, aber es ist ja so ein aktueller Trend, dass absolut immer die Bildschirme immer größer werden und dann einfach so wie so ein Tablet halt oben drauf geflanscht werden. Mhm. Logisch, ins Armaturenbrett kannst du halt schwer einen 15 Zoll Bildschirm einlassen.
Ja.
Aber ich sag dann, das ist aber auch nur meine Meinung, ich glaube, du nickst hier schon so, dann ist halt weniger mehr. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Es wirkt halt immer so, als wenn es im Nachhinein einfach dann so rangeklatscht wurde, einfach so ein bisschen lieblos. Und ist wie so ein Fremdkörper dann irgendwie. Der muss nicht so gigantisch sein, finde ich. Ich meine, du hast alle wichtigen Funktionen auch da jetzt auf einen Blick. Es reicht vollkommen aus. Und ich meine, du willst ja nicht irgendwie ein Kino da drin haben, wo du jetzt irgendwie den Blockbuster reinziehst beim Fahren.
Ja, Tesla-Fahrer schon.
Ja gut, Tesla war ja gut schon. Aber ich, also, ich persönlich mag es überhaupt nicht.
Ja.
Also
ja.
So finde ich das schon echt, das reicht vollkommen aus. Also viel größer darf es nicht mehr sein.
Ja, finde ich auch. Speziell für den Performance ist ein Hintergrundbild. Das ist auch, also auch da merkt man wieder, okay, diese Liebe zum Detail. Das Hintergrundbild von dem Infotainment-Bildschirm, das ist ja so eine Art Carbon-Look. So, und dann steht da die Zündfolge drauf. Genau. Die Zündfolge, da ist Audi ja auch da, ist wieder Tradition vom Fünfzylinder. Die ist ja wirklich 1, 2, 4, 5, 3. Also da sieht man so, okay, da spielen die so ein bisschen mit ihrer Heritage.
Mhm. Ja, wir sind halt auch extrem stolz auf den Fünfzylinder und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also von daher finde ich, das ist ein schönes Detail. Also ja. Finde ich gut gemacht.
Wenn wir jetzt einmal wieder quasi nach links blicken als Fahrer, also auf die digitalen Instrumente, auch die finde ich, die wirken so, als hätten sich die Designer da Mühe gegeben. Erstmal hat das Ganze noch eine Tachohutze. Auch das ist ja heutzutage nicht mehr so gar gut gäbe. Man macht ja auch da gerne einfach mal so einen Bildschirm irgendwie so einfach so dahin. Das sieht noch aus wie ein Tacho. Es ist alles digital. Aber man hat eben auch diese RS-spezifischen Anzeigen. Man hat den Drehzahlmesser im Digital-Cockpit, je nachdem, welche Einstellung man da auswählt. Man kann da echt super viel einstellen. Kann auch sich so eine Art Boomerang-mäßig so anzeigen. Mhm. Das sieht dann schon cool aus. Ne? Oder
wechselt so ein bisschen, hat so ein bisschen so ein Lambo-Flair, finde ich, ja. Mit dem Drehzahlmesser, so, wenn der so um die Kurve oder um die Ecke geht, so quasi.
Ja, finde ich auch schön. Also das auch schön Design. Natürlich ist es modern, aber gleichzeitig wirkt es noch so, als hätte man sich da eben Mühe gegeben. Und Bedienung von dem Ganzen jetzt, also gesamtes Cockpit, finde ich super easy. Klar, liegt natürlich auch daran, dass ich ein A3 besitze. Also von daher ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt, dass ich mich da auskenne.
Wäre ein bisschen komisch, wenn nicht.
So, ja, ich weiß gar nicht, was ich da mache. Aber auch als ich den A3 neu gekauft habe, dann ist das Auto ja zum ersten Mal, sitzt du dann quasi da drin. Finde ich, sind da wirklich keine Sachen, wo du sagst, boah, weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie man das einstellt. Mein Lieblingsbeispiel ist, mal gucken, ob dir das aufgefallen ist, Spurhalteassistent deaktivieren. Das ist ja in vielen Autos heutzutage so, keine Ahnung, ins Menü rein, auf Assistenzsysteme, dann dies machen. Beim A3 und auch bei anderen Audis aus dieser Generation ist es so, Blinkerhebel, da ist außen ein Knopf drauf. Mhm. Den drückst du einfach 2 Sekunden,
zack,
aus.
Ja.
Das heißt, du musst nirgendwo rein, gar nicht über das Infotainment gehen, einfach Blinkerhebel, bupp, finde ich super.
Ja, finde ich auch richtig gut. Weil das nervt extrem ab, gerade wenn man in einem Auto sitzt, was man vorher noch nicht kannte, wo man gerade neu einsteigt. Und ja, ich bin jemand, der gerne die Assistenzsysteme erstmal abschaltet, genauso wie Start-Stopp-Automatik und so weiter, den ganzen Krempel erstmal ausmacht, weil mich das einfach extrem nervt. Und wenn du dann da wirklich in diesen ganzen Untermenüs erstmal rumstöberst und man hat das Gefühl, die ersten 3 Minuten guckst du kaum auf die Straße, weil du eigentlich erstmal nur alles ausschalten willst und es nicht direkt findest. Das finde ich immer super nervig, deswegen fand ich das bei dem echt top.
Ja, und du hast es gerade angesprochen, Start-Stopp zum Beispiel, auch einfach ein physischer Knopf unten in der Mittelkonsole, kann man draufdrücken, dann ist es aus. Auch da muss man nicht lang suchen, das finde ich richtig gut.
Ja.
Ebenfalls richtig gut, auch das kann ich jetzt aus eigener, privater Erfahrung wiedergeben, das Soundsystem, das ist ein Bang & Olufsen Soundsystem. Und für diese Fahrzeugklasse, ich habe es im RS3 jetzt nur einmal ausprobiert, habe aber gleich gemerkt, okay, das ist das scheinbar das gleiche System wie in meinem Auto. Es ist wirklich für diese Klasse ein richtig gutes Soundsystem.
Kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Ich habe tatsächlich das Soundsystem nicht einmal angehabt.
Du hast nur den Motor gelauscht.
Ich habe den 15er gelauscht, ja.
Ist auch besser so. Beim RS3 würde ich es wahrscheinlich auch nicht so häufig nutzen, aber es ist trotzdem, finde ich, eine Erwähnung wert. Ich habe aber auch ein, zwei Kleinigkeiten, die mir nicht so gut gefallen im Innenraum. Du auch?
Oder? Ja, eine Sache habe ich, die mir designtechnisch nicht so gut gefällt.
Okay.
Nicht jetzt von der Bedienung, aber darf ich direkt reinschauen?
Ja, klar, okay.
Ich finde die Lüftungsdüsen links und rechts von der Tachohutze, finde ich irgendwie mega komisch platziert. Ich weiß nicht warum, das stört mich komplett, weil das ganze Cockpit wirkt so extrem aufgeräumt, so ganz klar, super klassisch. Mir gefällt es richtig gut. Und dann sind da diese Lüftungsdüsen, die einfach so da oben sind, weiß ich nicht. Irgendwie gehören die da oben für mich nicht hin. Also für mein Auge sieht es einfach irgendwie komisch aus.
Die sind wie so Ohren.
Ja, könnte man sagen, ja, genau, richtig. Und das finde ich nicht so schön.
Ich schaue es mir hier gerade noch mal parallel an. Ich glaube, also sage ich jetzt einfach mal, es liegt wahrscheinlich daran, dass vor allen Dingen für die rechte der beiden Lüftungsdüsen sonst kein Platz mehr ist, weil da halt der Infotainment-Bildschirm schon ist.
Ja.
Links hätte man es auch ein bisschen weiter runtersetzen können, aber rechts ist einfach kein Platz.
Ja, das wird mit Sicherheit der Grund gewesen sein, warum es dann da hochgewandert ist. Aber da erwarte ich ein bisschen mehr von den Designern. Also, weiß ich, dann sollen sie halt irgendwie einen Platz finden, weiß ich. Irgendwie muss es ja bestimmt machbar sein. Ich finde es so halt wirklich ein bisschen deplatziert. Es ist ja jetzt nichts übelst Schlimmes. Jetzt nicht, dass ich einsteige und sage, mir wird gleich übel. Aber es ist so ein Detail, wenn ich mir das angucke, das ganze Cockpit, das ist alles sehr, sehr stimmig. Und dann sind das so diese Lüftungsdüse, wo ich denke, ja, nee, weiß ich nicht. Die stören mich ein bisschen.
Das ist kurios. Da ist mir also nie wirklich aufgefallen. Ja, ich habe gemerkt, dass die da sind, aber hat mich jetzt überhaupt nicht gestört.
Aber du hast den Anblick ja auch sehr oft.
Ja, genau.
Und da hast du dich wahrscheinlich komplett dran gewöhnt. Für mich, wenn ich da einstehe, denke ich so.
Ja, kann sein. Also das ist bei mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Was mich jetzt, was ich einfach auch optisch nicht so schön gelöst finde, ist der Gangwallhebel. Das ist ja, auch das ist heutzutage häufig der Fall. Diese kleinen Shift-by-Wire-Hebel sind das so. Das sind so kleine Nupsis. Die bewegst du dann nur so nach hinten oder vorne. Das funktioniert alles und es ist auch selbsterklärend. Aber ich finde es einfach optisch nicht so schön.
Ja.
Ich mag es halt einfach optisch lieber, wenn du einen richtigen Gangwallhebel hast, am besten mit so einem Knopf, den du dann auch wirklich durch Gassen irgendwie führst oder wo du merkst, ich bewege den und ich mache nicht an so einem kleinen Controller irgendwie so schub, schub, schub und es geht irgendwie vor oder zurück. Ja. Also, ja, das ist für mich so eine Kleinigkeit. Und die zweite Kleinigkeit, auch das eben aus eigener Erfahrung, gerade um die Mittelkonsole ist sehr viel Klavierlack. Schwarzer Klavierlack. Und schwarzer Klavierlack, auch das ist Geschmackssache, aber sieht natürlich stylisch aus, clean und so, alles cool, aber ist super anfällig.
Mhm.
Nicht nur für Fingerabdrücke, die kannst du ja wegwischen, aber auch für kleine Kratzer und so.
Kleine Kratzer, ne? Und halt auch Staub.
Genau.
Du kannst eigentlich jeden Tag fast mit einem Swiffer darüber gehen, damit das, wir hatten das auch mal in einem anderen Auto nämlich drin und sind ziemlich froh, dass der Nachfolger das nicht mehr hatte, beziehungsweise die Option hatte dann, dass man das nicht mehr, dass man es abwählen kann, so rum. Vor allem wirklich nach, weiß nicht, 2-3 Jahren sieht das schon teilweise echt ein bisschen schäbig aus. Obwohl man es pflegt.
Also ja,
es
ja. Ist, und du musst halt auch vorsichtig sein beim Pflegen. Wenn du die falschen irgendwie Mittel nimmst oder was, dann kannst du da auch wirklich ganz schnell so Mikrokratzer reinmachen. Ja, das sind wirklich Kleinigkeiten, ihr merkt schon. Aber zumindest wollen wir jetzt ja auch nicht hier nur das Loblied singen.
Nee.
Aber ich glaube, damit sind wir eigentlich durch, was den Innenraum angeht. Es sei denn, du sagst jetzt, nein, wir haben noch was mega Wichtiges vergessen.
Vor allem auch in der Tonlage so.
Ja,
ja nee.
Okay.
Tatsächlich nicht.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Motor, also dem Herzstück des RS3 und den technischen Daten.
Technische Daten.
Ich glaube, ganz kurz müssen wir nur mal eben erwähnen, also das Haus, wo wir gerade drin sitzen, wird hier nicht gerade nebenbei abgerissen. Irgendwie ist draußen hier gerade ein kleines Unwetter. Es hat hier gerade so ein paar Mal gedonnert und jetzt scheint es hier richtig reinzuprasseln. Nicht, dass ihr euch wundert, was das für Geräusche sind. Das ist alles gut. Nur draußen geht kurz die Welt ein bisschen unter gerade.
Ja. Uns geht's gut.
Ja.
Hoffentlich schlägt jetzt hier nicht gleich der Blitz ein.
Ja, das wäre schlecht. Also falls gleich die Aufnahme endet, dann wisst ihr ja gut.
Falls gleich so,
hat nicht geklappt.
Dann war es doch der Blitz.
Ja, doch abgerissen.
Ja, okay. Aber wir machen jetzt weiter mit dem Motor. Und wir haben jetzt ja schon gesagt, 5-Zylinder. Und 5-Zylinder, bevor wir jetzt eigentlich auf das eigentliche Aggregat eingehen, 5-Zylinder ist super charakteristisch für Audi, natürlich aus deren Historie. Aber auch in der heutigen Zeit, ich habe gerade eben schon überlegt, gibt es überhaupt noch einen anderen Hersteller, der aktuellen 5-Zylinder baut?
Ich glaube, Volvo hat auch keinen mehr im
Programm. Volvo hat keinen mehr. Ford hatte eine Zeit lang 5-Zylinder. Ja, aber
das ist schon länger.
Schon lange raus.
Ja.
Also korrigiert uns gerne, wenn ihr sagt, aktuelles Auto mit 5-Zylinder, was ja, nicht von Audi ist. Man könnte theoretisch den
Cupra nehmen, VZ5, ja, aber es ist der gleiche Motor und aus dem gleichen Konzern, ja.
Ja, und ist, glaube ich, auch ausverkauft. Ich glaube, kannst du nicht mehr bestellen, ne, VZ5. Ja, aber wenn ihr jetzt sagt, wir haben noch was vergessen, dann gerne E-Mail an Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, Doppel-S hinten, @gmail.com. Nochmal, Achtung Fahrspaß, @gmail.com. Wenn ihr da mehr wisst als wir oder wir jetzt irgendwie auf dem Schlauch stehen, irgendwas vergessen haben. Oder natürlich auch, wenn ihr einfach was loswerden wollt, uns irgendwie feedbacken wollt, irgendwie sagen wollt, wie euch der Podcast gefällt, welche Autos wir vielleicht in Zukunft fahren sollen, dann schreibt uns da gerne. Freuen wir uns, von euch zu hören.
Genau, immer gerne auch Vorschläge. Vielleicht nochmal ein paar neue Ideen dann mit aufnimmt.
Ja, dann gucken wir natürlich, wie wir das umgesetzt bekommen. So, der 5-Zylinder-Turbo im RS3, der hat 2,5 Liter Hubraum, 2480 Kubikzentimeter, um genau zu sein. Und ich habe auch noch mal die Bezeichnung rausgesucht. Mhm. Der Motor heißt VW EA855 Evo. Nicht Evo? Der normale, ne?
Ah, ja.
Das ist der Evo.
Der Evo, ja.
Ganz
habe ich direkt gemerkt, ja.
Und wir müssen ja sagen, im normalen RS3 leistet dieser Motor 400 PS und 500 Newtonmeter. Aber für ein Performance, da hat Audi noch ein bisschen was rausgekitzelt.
Einiges.
Ja, einiges.
Da geht richtig was. Jetzt haben wir nämlich 407 PS an der Zahl. Das Ganze wird erreicht durch 0,1 Bar mehr Ladedruck.
Mhm.
Also er hat jetzt 1,6 Bar statt vorher 1,5 Bar. Und dadurch hat er halt diese 7 PS mehr.
Ja, und ist damit der stärkste RS3 aller Zeiten. Drehmoment ist
Serien gleich. S3 aller Zeiten.
Ah, logisch. Ja.
Okay. Ja, muss nur erwähnt werden.
Besserwisser. Ja. Entschuldigung.
Ja, nicht, dass gleich irgendjemand direkt schreibt, meiner hat mehr PS.
Ja, meiner
hat 1000. Einmal Chiptuning, zack. Ja,
ja, okay. Serien RS3. Ja, Drehmoment ist gleich geblieben, 500 Newtonmeter. Die 407 PS, die liegen zwischen 5700 und 7000 Turnern, also recht spät. Mhm. Das maximale Drehmoment, turbotypisch allerdings schon ein bisschen früher, 2250 Umdrehungen, da liegen schon die vollen 500 Newtonmeter an.
Und, habe ich übrigens gelesen, 100 Umdrehungen länger als beim normalen. Das ist das volle Drehmoment da.
Okay.
Im normalen steigt es schon bei 5600 Umdrehungen aus, beziehungsweise steigt nicht aus, es wird weniger.
So, komplett raus.
Komplett raus, aber gar kein
Drehmoment
mehr.
Gar.
Zack, ist weg. Left the chat. Nee, das ist jetzt dann bis 5700 Umdrehungen, legt das volle Drehmoment an.
Okay, immerhin. Was die Kraftübertragung angeht, immer 7-Gang-Doppelkupplung, heißt bei Audi S-Tronic und natürlich immer Allradantrieb. Der heißt bei Audi natürlich traditionell Quattro. Fahrleistung, die finde ich auch, also das sind wirklich beeindruckende Fahrleistung. 0 auf 100 mit Launch Control, 3,8 Sekunden.
In der Kompaktklasse, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ne? Wir reden jetzt nicht hier von einem Supersportler oder so, sondern wirklich Kompaktklasse.
Und ich muss sagen, ich weiß, jetzt haben wir wieder dieses, machen wir wieder den Anschein, als wären wir so alte Männer. Für mich immer, also es hat sich so eingebrannt in meinem Kopf, ne? Ferrari F50, damals wirklich das Nonplusultra, alles was ging, 520 PS, V12 Sauger, das Ding 3,9 Sekunden auf 100. Mhm. Jetzt kommt dann RS3, 3,8, und man muss ja auch noch überlegen, mit dem RS3 schaffst du das wahrscheinlich jedes Mal. Mhm. Mit dem F50, mit Handschaltung und allem Pipapo wahrscheinlich nur jedes zehnte Mal, wenn überhaupt.
Ja. Und wenn man dann die beide wirklich mal so nebeneinander stellen würde und irgendeinen Laien fragen würde, würde er zu 1 Million% sagen, dass der F50 den Grund und Boden fährt. Aber ja. Nö, das ist schon heftig. Ja.
Es ist wirklich wild, was so diese Beschleunigungswerte angeht, was da sich in den letzten Jahren echt getan hat. Das ist total krass.
Aber es ist ja nicht nur der Beschleunigungswert, der wirklich wild ist. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, es ist ja der Topspeed, der den Wagen ja ausmacht, von wirklich 300 km/h. Und das sagt man jetzt einfach mal so dahin. Aber 300 km/h in der Kompaktklasse, finde ich auch schon wieder krank, wenn du wirklich drüber nachdenkst. Also damals waren das wirklich die Top-Supersportler, die 300 geknackt haben. Und jetzt kommst du da einfach mit so einem kompakten Golfklassewagen an und fährst die 300.
Ja, das ist wirklich wild und damit auch schneller als die Konkurrenz von BMW und Mercedes. Die können auch nicht mithalten, so muss man einfach mal sagen. Dazu muss man sagen, 300 schafft eben nur der Performance. Der normale RS3 komplett standardmäßig ist bei 250 km/h abgeriegelt. Du kannst 280 km/h optional bestellen und wenn du die Keramikbremse im RS Dynamikpaket Plus bestellt, dann läuft der normale RS3 auch schon 290.
Minimal kompliziert
alles. Ja, wirklich. Also ganz viele, also quasi 4 unterschiedliche Top-Speeds beim RS3. Und 300 schafft nur der Performance. Ein Gewicht haben wir auch noch, 1650 Kilo. Und da merkt man dann eben auch, ja, es ist zwar ein kompaktes Auto, aber 1650 Kilo ist halt auch nicht leicht.
Kein kompaktes Gewicht auf jeden Fall. Nee, das ist schon echt ordentlich.
Jo. Und jetzt kommen wir zu den Preisen. Und da wird es wirklich maximal kompliziert. Da könnt ihr euch schon mal festhalten. Wir haben hier gerade im Vorabgespräch schon einmal darüber gesprochen. In der Pressemitteilung sagt Audi, 75.000 Euro kostet der Sportback, 77.000 Euro die Limousine.
Und jetzt lehne ich mich zurück, weil jetzt wird es kompliziert. Ich bin raus. Wir hören einfach mal zu.
Ich habe, erstmal habe ich, da fangen wir nochmal ganz vorne an, habe ich nochmal geschaut, der letzte Basispreis vom RS3, der ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht konfigurierbar, waren 62.000 Euro für den Sportback und 64.000 Euro für die Limousine. Also ungefähr ein Aufpreis von ziemlich genau 13.000 Euro. In Deutschland, und das haben wir ja eben schon mal beim ersten Kapitel gesagt, da gab es eben keine Möglichkeit, sein Auto irgendwie individuell auszustatten, außer eben der Farbe. Also hat Audi, und dieses Dokument habe ich hier vorliegen, hat Audi 6 unterschiedliche Varianten angeboten vom RS3 Performance. Ich nenne euch jetzt nicht jede einzelne Variante, aber da geht es quasi um die 3 Farben in den jeweiligen Karosserievarianten. Also Nogaro Blau als Limo, Nogaro Blau.
Ja, da war er wieder,
schon wieder verhakt. Ne? Ah. Du wolltest dich doch zurücklehnen.
Ja, aber ja. Zack, da bin ich wieder nach vorne gekommen. Ja. Ich habe wirklich gedacht, du hast es jetzt raus. Ne? Aber,
jetzt bin ich wieder so aufgeregt.
Ja, ich merke das schon.
Also Nogaro Blau als Limousine und Nogaro Blau als Sportback und dann eben auch noch die beiden Grautöne. Und diese vorkonfigurierten Varianten, die hatten Basispreise, die doch deutlich über diesen 75.000 oder 77.000 Euro lagen, nämlich 85.175 Euro für die günstigste Variante und 88.385 Euro für die teuerste Variante. Ja, ist mal eben, 10.000 Euro mehr, ne, als Audi gesagt hat.
Ja, das ist schon ein amtlicher Aufpreis. Also man denkt erstmal so, also man denkt jetzt nicht, 75 ist aber ein Schnapper, aber man denkt, das geht ja noch so für das Gesamtpaket, was der alles an Ausstattung bietet. Aber wenn das doch mal eben kurz 10 bis 12 Scheine mehr sind, ist schon schwierig.
Nichtsdestotrotz ist das Auto natürlich ausverkauft, wie eigentlich bei gefühlt jedem Auto, was heutzutage auf den Markt kommt, was limitiert ist. Mhm. So, also alle 300 Stück sind weg. Aber man kann natürlich mal schauen, das habe ich gemacht, wie die so gehandelt werden. Das finde ich ja immer interessant, ne? Bei so limitierten Autos, das kann ja von bis sein. Und die Gebrauchtwagenpreise, die starten so ziemlich genau bei 80.000 Euro. Die meisten liegen aber bei 85.000 und drüber. Das würde bedeuten, ungefähr wertstabil, also zumindest kein Wertverlust. Einige sind auch ein bisschen teurer. Aber, und das fand ich dann doch wieder bemerkenswert, wenn wir jetzt wieder ganz an den Anfang springen, wir haben gesagt, 150 Autos für Deutschland, 100 Sportback, 50 Limousinen. Sportback, also doppelt so viel. Mhm. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind 14 Autos inseriert, davon sind 12 Limousinen.
Super komisch.
Das ist krass, oder?
Hat überhaupt keinen Sinn irgendwie.
Also scheinbar ist die Limousine deutlich unbeliebter als der Sportback.
Ja, offenbar.
Oh, hat Philipp alles richtig gemacht.
Würde ich auch sagen.
So, damit haben wir, glaube ich, technische Daten abgefrühstückt, haben noch was zu den Preisen gesagt, komplettes Wirrwarr. Und jetzt kommen wir zum Fahren.
Fahren.
Erste Frage, bist du vorher schon mal 15-Zylinder gefahren?
Ja, im alten TTRS. Den bin ich mal gefahren, ja. Ich habe gerade kurz überlegt, das hat einen Moment gedauert. Ja, im alten TTRS bin ich schon mal gefahren.
Und warte mal, mir fällt gerade ein, wir sind mal zusammen den alten RS3 gefahren.
Bei Ach stimmt, Ausfahrt. Wir sogar relativ lang, ja.
Ganzen Tag.
Ah ja, ja stimmt, das habe ich komplett vergessen, ja.
Fällt mir jetzt gerade so ein.
Ja. Ja, macht auch total Sinn, weil ich auch später eigentlich noch auf einen kleinen Vergleich auch reingehen wollte, aber das habe ich jetzt gerade kurz wieder verdrängt, ja.
Okay.
Stimmt, da sind wir zum Nürburgring damals gefahren.
Genau. Also so übrigens auch mit Philipp.
Ja, genau.
Genau. Also haben wir das geklärt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Wir sind also beide schon mal 5-Zylinder vorher gefahren. Ist also diese Experience ist nicht komplett neu.
Nee.
Was wir sagen müssen ist, zum Zeitpunkt des Fahrens war das Auto aber fast komplett neu. Also Philipp hat ja jetzt auch gesagt, er ist erst 3000 Kilometer mit gefahren, hat das Auto schon ein Jahr. Mhm. Als wir gefahren sind, waren es knapp 2500 Kilometer. Also eingefahren war er, aber wirklich eigentlich praktisch ein Neuwagen. So, erste Eindrücke, das finde ich immer spannend. Also man steigt ein, man lässt den Motor an, man fährt los. Natürlich erstmal ganz entspannt warm fahren, erstmal sich vertraut machen mit dem Auto. Was waren so deine ersten Eindrücke?
Also mein erster Eindruck war eigentlich relativ unspektakulär, so im ersten Moment. Fährst los, ich bin auch im normalen Komfortmodus, war das meine ich, bin ich direkt losgefahren. War also relativ leise, relativ entspannt, relativ komfortabel. Also man hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass man jetzt hier doch in einem ziemlich sportlichen Wagen einfach sitzt, sondern man konnte so ganz normal losfahren und war jetzt im ersten Moment erstmal nicht spektakulär.
Ja, mit Ausnahme dieser Sitze natürlich, ne? Weil ja, die geben einem wirklich sofort dieses Gefühl, du setzt dich da rein, also so geht es mir zumindest, du setzt dich da rein und denkst direkt, oha.
Klar. Also hier und das Lenkrad aber auch. Wenn du das Lenkrad in der Hand hast, sofort klar. Alcantara hast du ja nicht in einem irgendeinem komfortablen, normalen Auto eigentlich drin. Also selten. Klar, vielleicht manche Leute haben es mal nachgerüstet oder sowas, aber in der Regel ist ein Alcantara-Lenkrad ja schon eher in einem Sportmodell drin. Natürlich fühlst du das sofort, aber wirklich vom Fahren an sich erstmal. Ich fand auch gerade so in diesem normalen Modus die Lenkung auch ziemlich weich erstmal so, also ziemlich leichtgängig. Und hat sich erstmal angefühlt wie so ein normaler Stadtflitzer, in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht besonders spektakulär im ersten Moment.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ging mir ähnlich. Also hat mich jetzt auf die ersten Kilometer, war es jetzt nicht so mega unterschiedlich zu einem normalen A3. Aber lass uns mal was zu dem Sound erstmal sagen. Wir haben ihn ja eben schon mal gehört, also haben wir auch gesagt, klingt sportlich, hat eben diesen blöden Softlimiter. Aber ich finde, also der ist ja schon, ist schon rotzig so, ne? Das ist jetzt ein anderer Sound als ein Vierzylinder-Sound. Mhm. Und natürlich auch irgendwie anders als ein Sechszylinder. Er klingt schon, also wenn man dann so ein bisschen Gas gibt und so mit dem Gas spielt, das ist schon so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist dann doch sehr sportlich.
Ja klar, also man hört sofort natürlich den Fünfzylinder raus, man merkt sofort, in was man sitzt.
Ja.
dauert auch keine Sekunde, das irgendwie rauszuhören, dass das jetzt wirklich was Besonderes ist. Aber er ist jetzt nicht extrem präsent gewesen, fand ich am Anfang.
Nee, aber Audi hat extra für den Performance, habe ich nochmal nachgeschaut, die Abgasklappensteuerung angepasst. Je nach Modi, also in Dynamic, RS Performance und RS Torque Rear sind die Klappen auch schon im Stand geöffnet. Mhm. Und in RS Performance ist ja auch die Drehzahl so angehoben. Standdrehzahl wird dann auf über 1000 angehoben. Mhm. Da merkst du schon gleich, aha, da will jemand, da ist jemand zu Hause so. Und wir sind dann ja natürlich auch nochmal ausgestiegen, haben nochmal von außen gehört. Das ist schon ein guter Sound so. Vor allen Dingen für die heutige Zeit, muss man ja sagen, für ein modernes Auto. Und wenn man jetzt vergleicht, no front, aber Mercedes-AMG A45S, so, der hat ja sogar noch mehr Leistung, 421 PS, aber eben nur ein Vierzylinder, klingt halt nicht.
Da ist keiner zu Hause.
So, ja, und da klingt der RS3 schon deutlich besser.
Das auf jeden Fall, aber wenn man natürlich den alten noch im Ohr hat, ist es dagegen schon wirklich mau.
Ja, da muss ich dir recht geben und Philipp ja natürlich auch, denn Philipp hat es ja auch schon in seiner Sprachnachricht gesagt, also der Vorgänger 8V mit 367 PS und ohne OPF, der war soundtechnisch wirklich nochmal in einer ganz anderen Liga unterwegs und das kann ich ganz gut beurteilen, denn Philipp hatte auch mal so einen vorher, mit dem haben wir ja damals einen Roadtrip gemacht nach Monaco, das war schon wild, also jeder Tunnel war unserer, kann ich dir sagen.
Ja. Und der klang halt mega geil. Ich bin ja auch einmal mitgefahren bei ihm. Ja. Das, also der Sound damals, der hat mich sowas von abgeholt. Und Wenn du das halt wirklich so im Vergleich hast, ich meine, klar, es ist die heutige Zeit, Audi kann nichts dafür. Es ist nun mal so. Aber auch das hat Philipp ja vorhin schon gesagt, es gibt ja auch andere Hersteller, die mit OPF noch wirklich vernünftigen Sound rausholen aus den Autos. Und da ist es schon wirklich echt schade, finde ich. Also ist nicht schlecht, der Sound. Und gerade für heutige Zeit ist man ja froh, wenn man überhaupt noch irgendeinen Sound da hat.
Ja, leider.
Aber es ist trotzdem echt schade.
Ja, es ging mal mehr. Aber Gut, wir können nicht ewig in der Vergangenheit schwelgen, ne?
Ja.
Leider ja. Nicht. Würdest du schon gerne
machen. Würde ich schon gerne, eigentlich, ja.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zum Auto. Also 15 haben wir gesagt, klingt gut, könnte besser klingen. Alles klar, Haken dran. Aber was sagst du denn zur Kraftentfaltung?
Ordentlich. Also man merkt direkt die 7 PS mehr. Nein, Spaß. Nee, aber ich finde es wirklich, der hat in allen Lebenslagen, in egal welchem Gang du gefühlt bist, also klar, jetzt theoretisch bei 30 im 6. wäre es dann wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich hat er wirklich immer ordentlich Power. Also wirklich, man merkt irgendwie diese 500 Newtonmeter wirklich, dass er echt Kraft hat einfach. Und der geht immer einfach vorwärts. Egal, wo du gerade bist, egal bei welcher Geschwindigkeit, da passiert was und er bringt es auch immer auf die Straße.
Das ist halt das Ganze, ja. Ne?
Das finde ich halt wirklich, also das ist so sowieso für mich so der obere Punkt beim Fahren eigentlich, oder das Größte, was mir aufgefallen ist, dieser schier unendliche Grip, gerade auf der Vorderachse. Was man ja von Audi nicht unbedingt immer gewohnt ist, muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen.
Ja, aber er hat ja auch die dicken Schluppen.
Ja, klar, also die haben ihm ja offensichtlich geholfen. Das ist ja wirklich, hat ja geklappt. Und der hat ja auch deutlich mehr Spurbreite als der Vorgänger.
Ja.
33 mm übrigens, um genau zu sein. Und das merkt man halt sofort. Also es ist wirklich, das tut ihm richtig gut. Ich finde, der ganze Wagen wirkt dadurch viel stabiler und viel, ja, auch neutraler eigentlich, weil sonst sind die ja immer sehr untersteuernd gewesen. Und in dem Fall merkst du wirklich, dass diese Vorderachse, dass die da eine Menge irgendwie Hirnschmalz haben reinfließen lassen in das Ganze, damit der Wagen sich nochmal deutlich besser fährt. Und das hat geklappt, meiner Meinung nach.
Ja, also das Ding ist wirklich brutal schnell. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und das in jeder Lebenslage, auch obenrum, also wirklich auch jenseits von 200, wo man ja vielleicht auch mal denken könnte, okay, es ist ja eben doch ein kompaktes Auto, vielleicht geht ihm da dann doch irgendwo die Puste aus. Nein, der schiebt wirklich.
Da schon mal eben kurz, hast du die 300 knacken können? Wir sind ja nicht zusammengefahren.
Nee. Also Topspeed laut Tacho bei mir 295. Ah, okay. Aber man hat gemerkt, dass noch was geht.
Ja, ich war bei 292 und dann musste ich leider auch wieder mal. Bremsen, klar. Verkehr hat es einfach nicht hergegeben.
Aber natürlich alles unter gesicherten Bedingungen.
Ja, klar,
natürlich. Müssen wir nochmal dazu sagen. Aber ja, also 295 in einem A3 zu fahren, auch wenn es ein RS3 ist, aber grundsätzlich ist das Auto halt ein A3, das ist schon wild.
Ja.
Das ist einfach wild.
Nur traurig, jetzt einfach so nah dran ist. Man hätte es gern einmal gesehen, wenigstens, um es zu verifizieren. Aber man will ja auch nicht Leib und Leben irgendwie in Gefahr bringen.
Nee, wir wollen gar nichts riskieren hier an dieser Stelle. Wichtig ist natürlich auch nochmal zu sagen, wie viele Fahrmodi dieses Auto hat. Das ist ja auch so ein Ding der Neuzeit. Das haben wir ja beim 500er in der ersten Folge gesagt. Da steigst du halt ein, dann lässt du das Ding an, dann machst du den Schalthebel auf D und das war's. Mehr kannst du nicht einstellen. Fertig. In diesen modernen Autos, da kannst du einen Tacken mehr einstellen, ne?
Klein bisschen.
Also die ganzen Fahrmodi, die dieses Auto hat, runtergerattert. Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic, er ist Individual, er ist Performance, er ist Torque Rear.
Zack. Nur sieben Modi eben kurz.
Easy.
Ja, ganz entspannt.
Und diese RS-Modi, die kannst du eben auch nur über das Lenkrad anwählen. Also Dynamic ist ja eigentlich schon der Sportmodus, muss man sagen.
Ja.
So, das hat auch der normale A3. Der hat Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic. Und dann gibt es eben diese RS-Modi, die noch mal sportlicher sind. RS Performance ist dann schon mit eingeschränktem ESP. Und dann gibt es eben noch RS Torque Rear. Das ist so eine Art Driftmodus. Da müssen wir gleich an dieser Stelle schon mal sagen, haben wir nicht ausgetestet.
Nee. Das wollten wir jetzt nicht Philipp antun, die Reifen darunter zu radieren oder sonst irgendwas.
Nur so vom Feeling, ne? Also wir wissen jetzt ja schon, was Philipp dazu sagt, aber nur so vom Feeling hätte ich aber auch schon gleich gesagt, fühlt sich nicht so an, als wenn das Auto das gerne machen würde, ne?
Überhaupt nicht.
Weil wir ja gerade schon gesagt haben, immer Grip, das Ding geht einfach immer nach vorne. Und es fühlt sich nicht so an, wenn du da am Steuer bist, als würde das Auto jetzt irgendwie ausbrechen und das irgendwie sich gut und natürlich anfühlen.
Nee, überhaupt nicht.
Aber um diese Aussage natürlich zu verifizieren oder eben auch zu widerlegen, haben wir Philipp gefragt, ob er den RS Torque Rear oder Driftmodus schon mal ausprobiert hat. Und das hier ist seine Antwort.
Den Driftmodus habe ich schon ein paar Mal getestet. Nicht allzu ausufern. Funktioniert, fühlt sich für mich aber auch nicht allzu natürlich an. Also gefühlt macht er das Outing, was es nicht will. Und ja, wenn man auch dann aus dem Drift raus weiterfährt, fühlt sich das an, als wenn das Auto relativ komisch versetzt. Bin ich tatsächlich kein Fan von Finstern. Fast schöner, also ist ja nicht leicht zu driften mit dem Allradantrieb. Fühlt sich fast natürlicher, wenn man einfach im normalen Dynamic-Modus einfach das ESP komplett ausmacht und dann das Auto halt dahin fährt, wo es gerne möchte und nicht durch irgendwie Elektronik in den Drift gezwungen wird.
Ja, also das, was wir vermutet haben, bestätigt Philipp einmal mehr. Also ja, gut, dass wir es nicht ausprobiert haben.
Ja.
So, ich möchte gerne noch etwas zum Fahrwerk sagen.
Okay.
Beim Performance, das muss man zumindest auch nochmal erwähnen, ist serienmäßig das RS-Sportfahrwerk an Bord mit eben adaptiver Dämpferregelung. Und wir haben jetzt ja schon gesagt, Philips Auto mit KW-Gewindefahrwerk, aber eben auch mit dieser DDC, also der aktiven Dämpferregelung, die eben übernommen wird. Also KW, die machen jetzt ja Fahrwerke nicht erst seit kurzem, die wissen also, was sie tun.
Haben schon mal 2, 3 vorher
entwickelt.
Mhm.
Und da muss ich sagen, also wir haben ja schon festgestellt, optisch wirklich ultra geil. Geiler Stance, das Ding steht richtig gut da. Fahrwerk an sich ist schon sportlich und ich muss sagen, an der Grenze zu hart.
Mhm.
So, also im Normalbetrieb, okay, auch beim sportlichen Fahren bockt das alles, aber gerade so Querfugen auf einer Autobahn, die spürst du dann doch.
Ja.
Und nicht zu knapp.
Ja, ne? Ist wirklich so. Es wird schon so ein bisschen hoppelig eigentlich schon fast in die Richtung. Und ich hatte auch eine, oder beziehungsweise die hatten wir beide, wir sind beide eine ähnliche Strecke gefahren und dann einmal beide durch die gleiche Kurve, einmal bin ich die selber gefahren und dann saß ich ja, wie gesagt, in einem anderen Auto und bin Jan hinterher gefahren. Und habe ich gesehen, wie Jan die Kurve auch so etwas ambitionierter, nicht jetzt irgendwo am Limit, aber ambitionierter genommen hat. Und man hat richtig gesehen von hinten, wie der Wagen sich einmal bei dieser Bodenwelle oder, ja, es war nicht eine Bodenwelle, sondern es war eigentlich schon, ja, auch kein Schlagloch, aber so ein Versatz halt im Boden, wie sich so richtig der ganze Wagen komplett versetzt hat. Und das ist am Steuer ein echt ungutes Gefühl gewesen, fand ich. Also das hat mir nicht so gut gefallen, um ehrlich zu sein.
Ja, da wäre jetzt natürlich nochmal interessant zu wissen, wie sich das Auto dann mit dem normalen Sportfahrwerk eben fährt, ob das anders ist. Also ich muss sagen, es hat mich nicht gestört, lag aber auch natürlich daran, dass wir jetzt nur mal einen Tag gefahren sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Du fährst ja nicht immer letzte Rille oder nicht immer sportlich. Du willst ja auch mal entspannt fahren. Und wenn du jetzt einfach mal, weiß ich nicht, Tempomat 180 auf der Autobahn fährst und dann hast du halt viele Querfugen, boah, ich glaube, das kann schon auch nerven.
Ja. Allerdings muss ich sagen, bei etwas höheren Geschwindigkeiten, so lange Bodenwellen zum Beispiel, hat das mega gut weggedämpft, finde ich. Das war wirklich richtig entspannt. Also hast du fast gar nicht gemerkt. Das hat es richtig gut gemacht.
Ja. Ja, also alles in allem, eigentlich würde ich sagen, gutes Fahrwerk, gerade eben für ein sportliches Auto, aber in Nuancen eben vielleicht doch einen Tacken, für meinen Geschmack, einen Tacken zu hart. Lenkung haben wir, glaube ich, eben schon einmal ganz kurz angesprochen, also in den normalen Modi, Auto oder Komfort, relativ leichtgängig. Ich finde aber tatsächlich, sobald es an sportliche Fahren geht, hat mir die Lenkung richtig gut gefallen. Ich finde die direkt, aber nicht zu direkt, weil so eine ultra direkte Lenkung würde nicht passen. Mir hat's gut gefallen. Wie geht's dir?
Für meinen Geschmack hätte sie noch einen Ticken schwergängiger sein können. Nicht jetzt extrem, aber ich fand es immer noch ein klein bisschen zu leichtgängig teilweise. Nicht jetzt, es war jetzt nicht, dass die irgendwie komisch reagiert hat oder sonst irgendwas und man nicht genau den Wagen positionieren konnte. Aber ich fand es ein bisschen zu leichtgängig. Es hätte ruhig ein bisschen mehr Rückmeldung geben können.
Du bist ja auch BMW-Fahrer.
Ja. Man vergleicht dann natürlich ein bisschen.
Ja, ja.
Und das, aber es ist ja auch nur persönliche Präferenz. Es macht ja den Wagen jetzt nicht besser, schlechter, wie auch immer. Ja. Aber für mich könnte es ruhig ein bisschen, ja.
Ja, also mir hat's gut gefallen. Ich habe einen anderen Kritikpunkt, auch jetzt keinen riesen Kritikpunkt, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, was Philipp anfänglich in seiner Sprachnachricht sagte. Ich bin nicht so 100% zufrieden mit dieser Doppelkupplung. In D, also dem normalen Drive-Mode, finde ich, braucht die mir teilweise zu lang, hat wirklich so eine kleine Gedenksekunde, zusätzlich zu diesem etwas langen Schleifen lassen. Okay, das ist mir auch aufgefallen, habe ich einfach mal unter Doppelkupplung verbucht. Doppelkupplungen haben ja so ihre Eigenarten, gerade beim VAG-Konzern. Mhm. So, auch dieses,
gerade beim langsameren Fahren.
Genau, ja. Gerade ja. Dieses Anfahren und so, dass sie da halt dann auch manchmal so einen kleinen Hopser machen oder so. Das hat der S3 jetzt nicht gemacht, aber das ist immer so ein bisschen Eigenleben, was sie da führen. Aber ich fand in D für so ein sportliches Auto die Abstimmung einfach nicht passend. Dann habe ich lieber ein S geschaltet, also sportlich. Aber da habe ich dann wieder das Problem, dass er mir teilweise die Gänge zu lang hält. Man hat ja manchmal nur so eine Passage, wo man ein bisschen flotter fährt. Und dann ist die Passage vorbei und dann hält der unnötig lange hohe Drehzahl. Und du denkst, nee, aber jetzt fertig mit Ballern so. Ne? Also da ist einfach, finde ich, nicht der perfekte Kompromiss zwischen S und D. Ich hätte einfach zwischen S und D gebraucht.
Aber ich finde, das ist bei vielen Autos tatsächlich so. Ja, ich finde, dieser Sportmodus ist ganz oft so, dass du denkst, okay, jetzt kannst du langsam echt mal hochschalten, es ist vorbei, wir können uns wieder beruhigen. So. Ja. Aber der bleibt so lange dann da immer drin, finde ich auch nicht besonders angenehm. Deswegen bin ich auch nicht so der Riesenfan von Sportmodi. Also was wirklich jetzt so diese Gasannahme Gasannahme ist Quatsch, was das Getriebe halt angeht. Das ist oftmals eher ein bisschen nerviger.
Ja. Deswegen. Dann ist halt das Richtige, am Ende des Tages halt manuell zu fahren.
Genau.
Dann, das macht
aber am meisten. Warst du da komplett zufrieden mit?
Ja, also ich habe das Ding jetzt nicht, ich habe nicht geguckt, ob der in Begrenzer geht oder so, weil das finde ich auf einer Rennstrecke zum Beispiel immer wichtig, dass das Auto nicht von alleine hochschaltet. Das habe ich jetzt nicht getestet. Mhm. Ich fand, grundsätzlich war es okay. Ich fand, also da eher sogar eine Kleinigkeit, die Schaltwippen ein bisschen klein.
Ja, das stimmt. Liegen ein bisschen komisch in der Hand. Aber mich hat manchmal gestört, wenn du auf eine Kurve zu bist, beim Bremsen und runterschalten wolltest, das teilweise ein bisschen zu lang gedauert. Ich fand das manchmal ein bisschen komisch, wo du denkst, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall von der Drehzahl so, dass du definitiv schon den Gang da drunter nehmen könntest. Ja. Und als wenn er manchmal gesagt hat, nur jetzt aber noch nicht.
Also, hä? Okay.
Nee, also das ist nicht, so nicht übelst oft, aber ein paar Mal war es so, ich dachte, was soll denn das? Ich bin ein bisschen länger halt manuell gefahren und ja, klar, vielleicht auch Bedienfehler, vielleicht bin ich aber zu blöd, ich weiß es nicht, aber.
Sicherlich.
Ja, mit Sicherheit, ja. Okay, gut.
Schön. Du kannst nicht bei 80 in den ersten, das ist klar, ne?
Ach, nicht? Nee. Ach so. Ja, siehst du, gut. Ja, guck mal. Also im Handschalter kriege ich das auch hin.
Ja, einfach so bam, einfach rein. Aber ein Punkt, den ich noch positiv hervorheben möchte, das ist die Bremse.
Ich wusste es.
Weil gerade bei Audi sind Bremsen ja oft so ein Thema. Also bei Stahlbremsen hat Audi jetzt nicht immer ganze Arbeit geleistet. Ich erinnere mich zum Beispiel, gutes Thema, diese Wave-Bremsscheiben, die so gewellt waren beim RS3-Vorgänger 8V, die waren wirklich gar nichts.
Ja, die waren ja nicht nur oben gewellt. Die waren ja auch in der Scheibe, die Scheibe in sich war auch gewellt. Das war das Problem, glaube ich.
Ja, also da gab es viele Rückrufe, viele Bremstauschaktionen, sonst was. Also Stahlbremse, das ist jetzt nicht Audis Spezialgebiet. Wohingegen die Keramikbremse, mega. Ja. Also absolut super geiles Gefühl. Auch aus hohen Geschwindigkeiten, auch wenn du deutlich über 200 fährst und mal stärker bremsen musst, da hast du nie auch nur ansatzweise irgendwie das Gefühl, irgendwie so, was ist da los? Einfach, du trittst rein, das Pedalgefühl ist 100% gleichbleibend, das wird nicht weich oder so, das Ding bremst, mega.
Also sie hat im Prinzip immer das gemacht, was man erwartet hat und das ist ja eigentlich das Perfekte schon. Also mir ist nichts Negatives aufgefallen, in keiner Situation habe ich gedacht, das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd, Druckpunkt hat nicht gepasst, keine Ahnung, Fading, wie auch immer, nix.
Und gerade beim Bremsen, also alle, die häufig auch mal ein bisschen schneller fahren, die werden uns da wahrscheinlich zustimmen, also wenn du bei der Bremse ein schlechtes Gefühl hast, also ich muss dann automatisch immer vom Gas gehen, weil dann kann ich nicht schnell fahren. Wenn ich weiß oder wenn ich das Gefühl habe, die Bremse funktioniert nicht so, wie ich es möchte, das ist für mich gar nichts.
Schon relativ wichtig, dass die Bremse funktioniert, würde ich jetzt mal so behaupten.
Wir können noch eine Sache zum Allradantrieb sagen. Also wir haben ja festgestellt, Grip immer da. Der RS3, der hat Torque Splittering, sagt Audi dazu. Das ist quasi ein Hinterachsgetriebe, das die Kraft einzeln zwischen den beiden Hinterrädern verteilt. Das ist gut, eben für die Kraftentfaltung und dass die Kraft auch auf den Boden kommt. Aber wichtig ist vielleicht auch immer noch für sportlich ambitionierte Fahrer zu wissen, wieso die Verteilung, Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse ist. Und da gehen beim RS3 maximal 50% an die Hinterachse. Also eigentlich wird mehr die Vorderachse angetrieben und dann je nach Bedarf bis zu 50% nach hinten gegeben.
No, schade.
Ja, aber am Ende des Tages haben wir ja nun festgestellt, Driften fühlt sich eh nicht so an, als würde er das gerne machen. Ja, wahrscheinlich schon. Auch nicht, wenn 70% oder 80% nach hinten gehen würden. Einfach vom Layout des ganzen Autos nicht. Und dann ist in dem Fall wirklich wichtiger, dass das Ding immer nach vorne geht. Der BMW-Fahrer sagt schade.
Schön, aber ein paar Klischees hier raushauen.
Gut, dann haben wir, glaube ich, die sportliche Note des Autos ganz gut wiedergeben. Oder wolltest du noch irgendwann in einen bestimmten Punkt eingehen?
Nö, also ich habe eigentlich im Prinzip nur noch, dass man sagen kann, ich finde, der Wagen ist so, dass man das Gefühl hat, jeder könnte den Wagen schnell fahren. Also ja. Es ist nichts irgendwie Überraschendes oder schwierig zu fahrendes oder wie auch immer. Ich habe das Gefühl, so jeder, der einen Führerschein hat und vielleicht schon ein paar Tage länger wenigstens gefahren ist, vielleicht jetzt nicht unbedingt der erste Fahranfänger, der die erste Stunde fährt oder sowas, aber kann das Ding schnell bewegen und ist nicht überfordert damit irgendwie.
Ja, das würde ich genau so sehen. Ja. Also das Auto ist relativ einfach, schnell zu fahren.
Ja. Und ja. Liegt sehr neutral halt. Wie gesagt, weder über- noch untersteuern. Ist einfach ja, relativ einfach zu fahren und dadurch zum Teil auch ein bisschen wenig aufregend, finde ich.
Ja, aber umgekehrt, du hast es auch schon gesagt, gerade bei so sportlichen Audis ist ja dann die Tendenz zum Untersteuern in der Vergangenheit doch immer sehr stark gewesen.
Ja.
Das haben sie immerhin ganz gut austrainiert.
Ja, haben sie sehr gut gemacht.
Das so, also ja. Jetzt nicht nur performance-spezifisch, ich denke mal, das wird auch beim normalen RS3 der Fall sein. Mhm. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Absolut.
Und was mir nochmal wichtig ist hervorzuheben, und das leitet dann auch schon ganz schön und elegant ins Fazit über, ich war nämlich überrascht, dass das Auto eben auch so komplett human gefahren werden kann. Also ja, das Ding ist ein Biest, wenn man will, was jetzt so Beschleunigung angeht. Aber wenn du da auf Komfort oder auch auf Auto stellst, dann ist der relativ leise, dann ist der, ja, er ist ein bisschen härter als jetzt ein Standard A3, aber es ist nicht unangenehm. Du sitzt da jetzt nicht drin wie in so einem tiefer gelegten Auto, wo du so die ganze Zeit so mit dem Kopf so ja. Nicht. So, alles ist eigentlich entspannt so. Und wenn man jetzt nicht auf so Schalensitzen sitzen würde und ein Alcantara-Lenkrad vor der Nase hätte, könnte man auch zwischenzeitlich wirklich vergessen, dass da vorne ein Fünfzylinder drin ist.
Das ist komplett alltagstauglich auf jeden Fall, der Wagen. So, kannst für alles benutzen.
Das finde ich immer schön, weil es gibt auch tatsächlich so Kompaktsportler, Hot Hatches, die sind dann so auf Sport ausgelegt, dass die
krampfhaft
auch,
schon
genau, fast. Dass die auch einfach im Alltag dann die ganze Zeit so pseudosportlich unterwegs sind, ob nun laut oder hart. Das finde ich, also ich glaube, das ist ja ein Auto, was man sich kauft, wo man Bock hat, ein Auto in der Garage zu haben, was alles kann.
Ja.
So, und dann ist es, finde ich, blöd, wenn das Auto auch in den Komfortmodi oder so pseudosportlich ist.
Das stimmt, ja.
Gut, dann würde ich sagen, das war ja, wie gesagt, schon eine schöne Überleitung zum Fazit. Wir starten rein.
Fazit.
Ich muss dazu sagen, meine Autohistorie wird hier jetzt ja aufgerollt. Mhm. Ich hatte ja auch mal einen Audi S3 dieser Generation. Der war auch cool, der war auch schnell, der war auch alltagstauglich, aber der war wirklich gar nicht emotional. Also das ist wirklich ein Auto, der ist schnell, so, der hat 310 PS gehabt, das ist ein gutes Auto, perfektes Alltagsauto, aber null emotional. Und dagegen ist der RS3 schon eine ganz andere Hausnummer.
Der so. S3 hatte ja auch wirklich gar keinen Sound, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja. Ne? Da war wirklich nichts, also nicht wenig, sondern wirklich kein Sound.
Ja, genau. Ja. So, er sah auch jetzt auf den ersten Blick, klar, als Autofan erkennt man einen S3 an den vier Auspuffrohren und so, ja, aber er sah jetzt auch kaum anders aus als ein A3 mit S-Line. Mhm. So, und da muss man sagen, finde ich, merkt man schon beim RS3, da sind die schon all in gegangen. Es ist immer noch ein Audi, so, da darf man, die flippen jetzt ja nicht komplett aus, so. Also von daher, finde ich, ist das schon so, dass man merkt, okay, der RS3, das ist schon wirklich ein emotionales Auto für einen Audi.
Mhm.
Und es ist halt ein geiler Daily Driver. Das muss ich einfach sagen. Man kann richtig Attacke machen, das Ding ist ultra schnell, haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt, egal ob Beschleunigung oder Topspeed. Es ist emotional für die heutige Zeit. Ja, natürlich sind ältere Autos emotionaler, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber man kann eben auch gleichzeitig komplett gesittet mit allen Annehmlichkeiten und zumindest für diese Klasse ausreichend Platz überall hinfahren. Es guckt einen auch keiner schräg an, wenn man damit irgendwie vorfährt, weil die denken, wer ist er denn jetzt hier so? Also ich finde, das ist wirklich, wenn so ein Autolösung sein soll und man Bock hat auf diesen Fünfzylinder, den es ja eben sonst nirgendwo gibt, ist ein richtig geiles Auto.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich finde auch, der macht im Prinzip nichts schlecht. Es gibt wirklich nicht eine größere Schwachstelle an dem Wagen. Klar gibt es manche Sachen, wo man sagt, findet man besser, findet man schlechter, wie auch immer. Aber es ist nichts dabei, wo man wirklich sagt, das macht er grundlegend schlecht. Alles macht er super. Mir gefällt er optisch gut. Wie gesagt, Seitenwand hinten sind wir uns einig. Hätte ihm noch ganz gut getan. Das wäre nochmal so das i-Tüpfelchen. Dann wäre von außen wirklich echt richtig Sahne. Innenraum ist einfach top. Wirklich finde ich richtig gut. Super verarbeitet, schöne Details. Die Sitze sind ein Gedicht, sind alltagstauglich, trotzdem extrem sportlich. So wie das gesamte Auto ja eigentlich, hatten wir ja gerade schon das ganze Thema. Es ist ja einfach ein traumhaftes Gesamtpaket, sag ich mal. Und ich finde halt echt cool, es ist, wenn ich so überlege, es ist der einzige Hot Hatch, den es ja eigentlich noch gibt, der mehr als vier Zylinder hat.
Ja, ja.
Also BMW ist da ja auch kein Verlass mehr.
Ja, es wird ja immer gerne, also zumindest so bei Tests, wird ja immer dann gerne der RS3 mit dem M2 in einen Topf geworfen.
Ja, aber
ich finde das auch immer schwierig. Nee, ist für mich auch nicht das gleiche Auto so.
Ja, ein M2 ist halt kein Hot Hatch, meiner Meinung nach. Es ist halt ein Coupé. Ein relativ kleines Coupé, ja, okay, aber es ist irgendwie eine andere Klasse, finde ich.
Bin ich auch bei dir.
Ja.
Und dann ist es auf jeden Fall das spannendste Motorenkonzept.
Ja, definitiv. Und deswegen, da muss man dann Props rausgehen, dass es das in der heutigen Zeit überhaupt noch gibt. Das finde ich halt richtig cool. Für mich der größte Wermutstropfen ist wirklich der Sound. Ich finde es einfach schade, weil man weiß, wie dieser 15-Zylinder klingen kann. Das ist wirklich ein bisschen traurig, so dass er jetzt so sehr zugeschnürt ist. Und ich finde auch, dass er manchmal so im Innenraum ein bisschen digital klingt, weil er wird ja so ein bisschen verstärkt, der Sound. Und das hört man manchmal raus. Und das, ja, stört mich ein bisschen. Aber es ist, wie gesagt, Klang auf hohem Niveau und es ist halt die heutige Zeit. Er kann Audi ja nichts für. Es ist ja nichts Audi-Spezifisches jetzt. Da haben ja alle Hersteller irgendwie mit zu kämpfen. Das sind einfach traurige Zeiten.
Aber damit wir jetzt nicht mit so traurigen News hier rausgehen, würde ich gerne noch mal einmal auch betonen, natürlich muss es nicht das Sondermodell sein. Also ein Performance muss es grundsätzlich nicht sein. Das ist was für Liebhaber, ganz klar. Und offensichtlich auch recht wertstabil. Aber diese Zutaten wie Schalensitze, Akzente, Plakette, die geben halt dieses besondere Feeling. Vom reinen Fahren her, ohne dass wir es jetzt vergleichen können, aber bin ich mir ziemlich sicher, wird sich ein normaler RS3 fast genauso fahren. Und jetzt noch unsere abschließende Frage. Hattest du Fahrspaß?
Ja, es war jetzt nicht extrem aufregend, aber es hat Spaß gemacht.
Und du? Also, ich muss sagen, ich finde, das ist für diese Klasse in meinen Augen das emotionalste Auto. Mhm. Es ist ultra schnell, es fühlt sich vor allen Dingen auch richtig schnell an. Also man guckt nicht, es gibt ja auch Autos, wo man auf den Tacho guckt und denkt, krass, okay, 150, aber man spürt es nicht so. Ich finde, das kommt bei dem Auto schon gut rüber, dass es auch schnell ist. Und von daher in dieser Klasse für mich auch alternativlos.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, dann sind wir uns da zumindest einig. Und damit sind wir eigentlich beim Ende der Folge 3 angekommen. Vielen Dank erstmal nochmal an dich, Philipp, fürs Bereitstellen des RS3. Also hat uns viel Freude gemacht. Ein paar Kritikpunkte haben wir, aber du bist ja auch so ehrlich gewesen und hast deine Kritikpunkte hier offen genannt.
Und im Großen und Ganzen hat er ja wirklich gut abgeschnitten.
Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Also vielen Dank an dich, vielen Dank an euch fürs Zuhören. An dieser Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, wir brauchen weiterhin euren Support, auch wenn ihr es vielleicht jetzt schon nicht mehr hören könnt. Ihr müsst da durch. Wir brauchen eure Abos, wir brauchen eure Rezensionen. Alle auf jeden Fall auch gerne weiterempfehlen, wenn euch der Podcast gefällt. Wir haben noch einiges im Petto und wir können schon mal den Ausblick geben. Luca guckt mich schon mit großen Augen hier an. In der nächsten Folge, also wir haben jetzt ja drei zwar sehr unterschiedliche Autos gefahren, aber alle irgendwie ja auch doch sehr sportlich. Nächstes Mal, also in 2 Wochen, wird es ein bisschen ruhiger. Ein bisschen vernünftiger.
Ein bisschen ist gut.
So, aber auf jeden Fall ist es ein Auto, was grundsätzlich sehr beliebt ist. Ob das nun bei euch beliebt ist, ja, das müsst ihr uns dann in 2 Wochen sagen. Wir wollen zumindest so offen sein und sagen, gerade diese ersten Folgen wollen wir halt auch nutzen, um zu gucken, was kommt bei euch an. Deshalb wollen wir unterschiedliche Autos fahren, unterschiedliche Fahrzeugklassen, unterschiedliche Motorenkonzepte, aber eben auch nicht nur sportliche Ballermänner. So ehrlich wollen wir sein. Wenn die jetzt nicht so gut ankommen, dann überlegen wir uns in Zukunft, ob wir das so machen. Aber vielleicht kommen die auch gut an. Wer weiß.
Ja, schauen wir mal.
Ihr seid da auf jeden Fall komplett mit involviert und könnt das auch in Zukunft mitbestimmen. Von daher, sollte noch irgendwas sein, solltet ihr noch Fragen haben, uns irgendwelche Autos vorschlagen wollen, wo ihr sagt, die müsst ihr unbedingt fahren, schreibt uns gerne bei Instagram, Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, Doppel-S hinten, oder achtungfahrspaß@gmail.com. Ja, und dann würde ich sagen, mir hat es einmal mehr Spaß gemacht.
Mir auch, wie immer.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Bis denn.
Macht's gut. Ciao.